Ja, liebe Leute, hier bin ich wieder. Euer Podcast-Knuddelbär. Und ich habe mich gefangen von der gestrigen Episode. Begrüße euch hier ganz herzlich, ganz knuddelig, ganz erotisch zu Tischlein deck dich, Folge Nummer 79. Rekordfolge für Tischlein deck dich. Denn es ist der vierte Tag in Folge, an dem ich diesen wahnsinnigen Podcast aufnehme. Ja, wie geschieht mir? Ich weiß es nicht. Ich bin im Strudel, im Schlund der Podcast-Jouissance gefangen und werde verzehrt von dieser Lust, die mich schon wieder hintreibt zum Mikrofon, mich aufspringen lässt vom Sofa, wo ich gerade lag. Und mich ein bisschen bitterlich niedergeschlagen fühlte, bisschen träge. Mit hohen gravitativen Kräften, die mich da niederzogen und die mir sagten: Oh je, es ist Karfreitag, der 15. April. Und heute ist keine Arbeit. Was soll ich tun? Da wird der Arbeiter ganz träge ohne sein Liebgewonnenes. Und das sage ich ganz unironisch hier, dass ich es immer wieder feststelle, wie es mir besser geht unter der Woche und am Wochenende Freunde und Familie treffen. Das ist nicht so meins. Tut mir leid, falls sich jemand derjenigen hier zuhört. Aber ich sage es eben, ich merke es immer wieder jedes Mal, wie meine Energie, meine Tatkraft wieder mir zuströmt montags und wie ich am Wochenende nur denke, oh je, jetzt wieder dieses Leben spielen. Wie ich da sagte, ich verheimliche vor meinen Mitmenschen, dass ich schon innerlich gebrochen bin, sagte ich in Folge 71 zum Schluss. Und so auch, ja, so, und so, ja. Aber kommen wir hier nicht auf diese trägen Themen, denn das meinte ich ja nur, da habe ich ja nur beschrieben, wie ich mich gerade fühlte nach dem Aufwachen und da, ja, diese Selbstverachtung, von der ich gestern sprach, ist jetzt aber ja kein Thema mehr, denn ich achte mich dafür, dass ich den vierten Podcast am vierten Tag aufnehme. Mein starker Podcast-Arm soll nicht mehr stillstehen, bis die bürgerliche Gesellschaft pulverisiert ist. So, hier mein Diktum. Oh ja, liebe Leute da draußen, ich höre euch schon zittern und mit den Zähnen knirschen. Aber ist ja egal, liebe Leute. Es ist nur so schön. War gestern so wunderschön, aber dieser Fokus auf das rein unterhalterische Element ist doch etwas schnelllebig dann auch. Ist das die strategisch richtige Entwicklung für Tischlein deck dich? Ich kann es nicht sagen. Ich fand es nur so geil. Vor allem diese beiden Sätze. Man muss ja kein Kommunist, Marxist sein. Und es wird ja wohl noch erlaubt sein, daran zu denken, die Welt zu retten. Ich glaube, diese beiden Sätze kann ich zu den Episodentiteln der letzten beiden Folgen machen. Es wird ja wohl noch erlaubt sein. Was ich aber nicht weiß, was ob wie erlaubt ist, ist jetzt dieses Problem mit der Podcast-Lust. Ist das eigentlich erlaubt? Lesen wir hier in Slavoj Žižek rein, was er über die Lust schreibt in seinem Wälzer. Der Exzess der Leere. Die Spielarten des Überschusses, die Paradoxie des Lustgewinns, Seite 237. Lacan eröffnet die 11. Sitzung seines Seminars Les Noms dupes R Die nicht genarrten Irren von 1973 mit einer direkten Frage, die er an sich selbst richtet. Was war es, dass Lacan, der hier anwesend ist, erfand? Er beantwortet die Frage so, um die Dinge in Gang zu setzen, das Objekt A. Es ist also nicht, das Begehren ist das Begehren des anderen, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache oder es gibt kein Geschlechterverhältnis oder irgendetwas anderes von der Liste der üblichen Verdächtigen. Lacan macht umgehend deutlich, dass seine Wahl nicht eine unter möglichen anderen ist, sondern die Wahl. Das waren also alles Sätze von Lacan, die sehr berühmt sind. Es gibt kein Geschlechterverhältnis, sehr geschlechtlich, eine sehr gute Analyse der geschlechtlichen Probleme, dass es ja keine feste Ordnung mehr gibt heute, die mir sagen könnte, was ist deine Position, wenn du eine Frau begehrst, wie hat man da vorzugehen, was ist die männliche Rolle, etc. Er sagt, also es gibt, Leute haben sexuelle Beziehungen, aber es gibt eigentlich kein Verhältnis, keine Beziehung. Sondern es, was sich da entwickelt, ist kontingent in dieser Beziehung, wird irgendwas gemacht. Wenn gewisse Handlungen vollzogen, ausgehend von kulturellen Vorstellungen über die Liebe, aber was das genau ist, was in dieser realen Beziehung passiert, ist kein Geschlechterverhältnis. Ist nicht, dass da das eine Geschlecht zum anderen findet und diese harmonische Einheit der Beziehung bilden könnte, sondern es ist ein Scheitern der beiden, der männlichen und weiblichen Seite, die beide nicht über sich hinauskommen und da stecken bleiben und sehen, der andere ist ja auch nicht so, dass er mich komplett machen würde, zu dieser vollständigen einheitlichen Kugel, von der Aristophanes sprach im Werk von Platon, das Gastmahl, damals in der 30er-Folge von Tischlein deck dich. Ich könnte auch nochmal Platon vorlesen. Notiere ich mir hier kurz auf, liebe Leute. Kurz bitte. Ich um Verzeihung. Hier zu notieren. Platon, Gastmahl, Alcibiades. Aber das ist ja gar nicht der fragliche Satz. Lass mir das mit den sexuellen Beziehungen, sondern er sagt hier, es geht ja ums Objekt. Ah ja, was ist dieses Objekt? Ja, Leute, es ist doch gar nicht so kompliziert. Wie einfach ist denn die Welt? Na, das nimmt man in Europa halt nicht ganz wahr. Diese Trägheit, diese Viskosität ist hier in Europa das Problem beim Denken. Ja, Leute, ich kann es euch auch nur empfehlen, da rauszureisen in die Welt, aber hier wird es schwierig. Es kann man nicht begreifen, weil die Theorien sind zu schlau gemacht. Die wollen uns alle einnorden und sagen, da ist so eine große Theorie, ein Gebäude und immer neue Anbauten. Du kannst gar nicht selber für dich was begreifen. Ja, wie sollte das gehen? Das ist die Ideologie hier in Europa, die uns immer in ewiger geistiger Knechtschaft halten wird, wenn wir nicht rebellieren. Und so wird es auch schwierig sein, diesen Begriff des Objekt A zu verstehen, weil er so simplizistisch ist. Ja, was ist A? Der erste Buchstabe im Alphabet, ja, hier ist er klein geschrieben. Warum klein? Vielleicht, weil das Objekt was Fremdes ist, was nicht nah bei einem ist, sondern fern. Und man wirft einen begehrlichen Blick drauf und wünscht es, sich herzuholen, sich zu grapschen können, aber kann man leider nicht. Oh, das ist das Objekt A. Aber weiter im Text, ich will mich hier nicht verquaseln, ja, das wird mir zu lang sonst, komm, philosophische Erwägung hier, und eigentlich ist es so einfach, zu einfach selbst, als dass viele Worte da irgend noch was erhellen würden. Das Objekt A hat eine lange Geschichte in Lacans Lehre. Es geht seinen systematischen Bezügen zur Analyse der Waren in Marx, das Kapital, um Jahrzehnte voraus. Doch es ist zweifellos diese Bezugnahme auf Marx, insbesondere auf Marx' Begriff des Mehrwerts, die es ihm ermöglichte, seinen reifen Begriff des Objekt A als mehr genießen, plus de jouir, mehr Lust zu entwickeln. Das vorherrschende Thema, das all seine Bezüge zu Marx' Analyse der Waren durchdringt, ist die strukturelle Entsprechung zwischen Marx' Mehrwert und dem, was Lacan mehr genießen taufte, jenem Phänomen, das Freud Lustgewinn nannte. Für Lacan also mehr genießen, für Freud Lustgewinn. Es bezeichnet nicht einfach einen Anstieg der Lust, sondern die zusätzliche Lust, die dem Subjekt durch die formalen Umwege im Bemühen, Lust zu erlangen, bereitet wird. Denken wir an Brechts Metier, das die Geschichte revolutionärer Bewegungen in Europa wiedererzählt und diese in ein imaginäres China verlegt. Trotzki wird zu Tozi und so weiter. Unsere Rückübersetzung der pseudo-chinesischen Namen in ihr Original, aha, Tozi ist Trotzki, macht den Text um einiges lustvoller. Stellen wir uns nur vor, wie viel Meti verloren hätte, wenn es als direkter Bericht über die europäische Geschichte geschrieben worden wäre. Oder das grundlegendste Beispiel, wie viel ein Prozess der Verführung durch seine komplexen Anspielungen, falschen Zurückweisungen etc. gewinnt. Diese Umwege sind nicht nur kulturelle Komplikationen oder Sublimierungen, die um den harten Kern des Realen kreisen. Dieser harte Kern des Realen wird rückwirkend durch sekundäre Umwege konstituiert. An sich bleibt er eine Fiktion. Samo Tomsic liegt richtig, wenn er aus dieser Logik des Überschusses die folgende radikale Schlussfolgerung zieht. Genauso wie es in der libidinösen Ökonomie kein reines Lustprinzip gibt, das von den Perversionen des Wiederholungszwangs, die sich mit dem Lustprinzip nicht erklären lassen, unberührt bliebe, gibt es im Bereich des Warenaustauschs keinen unmittelbaren geschlossenen Kreis des Austauschs einer Ware gegen Geld, um dieses wieder gegen eine andere Ware auszutauschen. Keinen Kreis, der nicht schon von der perversen Logik des Kaufs und Verkaufs von Waren mit dem Ziel, mehr Geld zu erhalten, korrodiert wäre. Jener Logik, in welcher das Geld nicht mehr bloß ein Vermittler im Austauschprozess der Waren ist, sondern zum Selbstzweck wird. Die einzige Realität ist die Realität des Geldausgebens, um mehr Geld zu erhalten. Und was Marx WGW nennt, der geschlossene Austausch einer Ware mit Geld, um eine andere Ware zu kaufen, ist letztlich eine Fiktion, deren Funktion es ist, dem Austauschprozess eine natürliche Grundlage zu verleihen. Es geht nicht nur um Geld und mehr Geld, der ganze Sinn des Austauschs besteht darin, konkrete menschliche Bedürfnisse zu befriedigen. WGW ist nicht unmittelbarer, ist kein authentischer Austausch, der später vom profitorientierten GW-G' korrumpiert wird, sondern eine innere Fiktion der Zirkulation. Das also war ein Zitat von Tomsic. The Capitalist Unconscious, Marx and Lacan, London, 2050. Mit anderen Worten, GW' ist der symptomale Punkt, an dem eine Lücke oder Umkehrung, die von Anfang an selbst im einfachsten Warenaustausch wirksam war, offen zutage tritt. Gut, GW' ist also dieses kapitalistische Gesetz von Marx, der sagt, der Kapitalist hat Geld, aber was macht er? Das Geld allein bringt ihm ja nichts. Er muss investieren in seine Fabrik, die Produktionsmaschinen, die Arbeiter bezahlt. Die stellen ihm eine Ware her, dafür das W und dann kommt am Ende der Profit raus. G', er erhält mehr Geld zurück aus den Erlösen durch seine Verkäufe seiner Ware. Das ist es, was den Kapitalismus antreibt. Es geht nicht um die menschlichen Bedürfnisse, sondern dass der Kapitalist sagt, ja Mann, diese Bilanz, oh, die versetzt mir solche Schauer in den Lenden, wenn ich am Ende des Jahres lesen kann, so und so viel sind wir hier in den schwarzen Zahlen, hoffentlich nicht in den roten. Gewinn gemacht, dann kann ich mir meine Luxusvilla und Yacht leisten. Und dann sagt er aber, nächstes Jahr wäre es gut, da nochmal was draufzulegen, nochmal 10%, 50% mehr, damit ich hier meinen Konkurrenten aussteche, meinen Nachbar, der auch Fabrikant ist, hinter mir lasse. Und so ist also diese Lust, diese Perverse zu sagen, aus Geld muss mehr Geld werden, das kann nicht stillstehen. Das versetzt mir die unglaubliche Pamperung am Ende des Jahres, meine Bilanz zu schreiben und darin zu sehen, was mein Unternehmen geleistet hat. Aus eigener Kraft, das ist so viril, das steht da im Markt und behauptet sich und versetzt alle in Aufregung, weil sie sich nur reißen um mein Produkt. Aber was am Anfang beschrieben wurde, war ja WGW ist, es ist nicht so, dass das der Urzustand, der natürliche Stand der Ökonomie ist, dass man erst eine Ware hat und dann Geld nur als Mittel zum Austausch einsetzt und dann sagt, ja, dann erhalte ich eine andere Ware. Also ich habe eben Butter und will aber Milch und deshalb verkaufe ich meine Butter auf dem Markt, weil ich mir ein Müsli machen will mit Milch und dann erhalte ich dafür Geld, aber gebe das sofort wieder aus für die Milch und so weiter. Das ist also eine Fiktion, sagt er hier, es gibt nicht diesen Übergang von dem einen Zustand WGW in den nächsten Zustand GWG, wo es dann nur noch um den Profit geht, sondern das ist die rückwirkende Fiktion, die da gesetzt wird, dass es am Anfang ja wirklich um die Waren ging. Und es ist sehr interessant mit dem Lustprinzip. Der Lustgewinn, sagt er, liegt zum Beispiel in Brechts Werk darin, dass wir immer wieder die Namen rückübersetzen, sagen Trotzi, ah, da ist Trotz gegeben. Das ist eine kulturelle Rückübersetzung aus China, wo dieses fiktive Werk spielt, aber eigentlich die europäische Geschichte erzählt. Und da ist diese Mehrlust, also die darin besteht, zu sagen, ah ja, das ist alles irgendwie fremd, dem chinesischen Kulturraum zugehörig, aber ich erkenne darin die europäische Geschichte wieder. Ich erkenne darin gewisse Figuren wie Trotzki. Und das ist diese Lust, also die Ersetzung, die da vorgenommen wird beim Leser, der selber mitdenken und mitersetzen muss in seinem Gehirn und sagen muss, ah ja, so könnte das sein. Und das ist der Lustgewinn, die Mehrlust, die wie Lacan also ausführt, oder Zizek bezieht Lacans Begriff des Mehrgenießens hier auf Marx und sagt, da gibt es eine Parallele, wie auch dieser Autor Tomschitz in seinem Buch eben darlegt. Naja, die Parallele Marx Mehrwert, der sagt, am Ende muss der Mehrwert rauskommen, nur deshalb setzt sich der Kapitalist in Bewegung, um mehr zu erzeugen. Aber jetzt kommen wir zu einem Auszug aus Tomschitz Buch. Das Zitat lese ich jetzt.
Ja, liebe Leute, ich musste gerade meinen Tee nachgießen, aber jetzt kann es wieder weitergehen. Das war ja lustig gestern. Warum musste ich da zweimal aufs Klo? Ja, manchmal schwächelt die Blase ein bisschen. Das ist auch ein typisch männliches Problem, würde ich sagen. Aber nein, da kommen wir lieber nicht rein in diese unguten biologischen Gefilde. Machen wir weiter hier im Text. Heute halte ich durch hier am unteren Ende, aber am oberen habe ich doch immer das Bedürfnis, mehr einzugießen. Nun aber weiter im Text. Also dieses Zitat. Der Lustgewinn ist das erste Anzeichen dafür, dass die Homöostase, also diese Harmonie, dieser harmonische Zustand des Lustprinzips eine reine Fiktion ist. Dennoch beweist er, dass die Befriedigung von Bedürfnissen niemals mehr Lust erzeugen kann, sowie der Mehrwert niemals logisch aus der Zirkulation WGW folgen kann. Niemals mehr. Die Mehrjouissance, die Verbindung von Lust und Gewinnerzeugung, unterminiert nicht einfach den angeblich homöostatischen Charakter des Lustprinzips. Sie zeigt, dass die Homöostase eine notwendige Fiktion ist, welche die unbewusste Produktion strukturiert und stützt, sowie die imaginäre Errungenschaft von Weltanschauungsmechanismen darin bestand, ein abgeschlossenes Ganzes zur Verfügung zu stellen, das in seiner allumfassenden Konstruktion keine Brüche aufwies. Der Lustgewinn ist Freuds erste begriffliche Begegnung mit dem, was später jenseits des Lustprinzips situiert sein wird, dem Wiederholungszwang, und was die psychoanalytische Entsprechung zur Zirkulation GWG' einführen wird. Also, es ist nicht erklärbar, dass wir sagen, wir befriedigen Bedürfnisse und daraus entsteht mehr Lust, sondern dieses mehr Genießen ist ein exzessives Moment, das nicht aus der rein linearen Bewirtschaftung der Triebe von Befriedigung von Bedürfnissen erklärbar wird. Aber wie ist das dann mit Bezug auf Lia und meinen Roman, wo es ja wohl hat die Rede war von der Bewirtschaftung der Triebe. Und in dieser Bewirtschaftung spielt ja etwas extrem niederschwelliges, konservatives, etwas ja, sehr Basales mit, dass es gar nicht um dieses exzessive Genießen, um die Mehrlust geht, sondern wirklich nur um einen Grundstock an Lust uns mal zur Verfügung stellen, wenn die erogenen Zonen bewirtschaftet werden und ihnen Aufmerksamkeit geschenkt wird, dann haben wir zumindest schon mal diesen ersten Schritt getan. Weiter im Text. So wie besser der Feind von Gut ist, ist mehr Lust der Feind von Lust. Der Vorgang des Lustgewinns arbeitet durch Wiederholung. Man verfehlt das Ziel und wiederholt die Bewegung, versucht es wieder und wieder, sodass die eigentliche Arbeit nicht mehr im angestrebten Ziel liegt, sondern in der sich wiederholenden Bewegung des Versuchs, das Ziel zu erreichen. Man kann es auch in den Begriffen von Form und Inhalt fassen. Wo Form für die Form den Modus der Annäherung an den gewünschten Inhalt steht. Während der begehrte Inhalt das begehrte Objekt Lust zu verschaffen verspricht, wird aus der Form, dem Verfahren, in der das Ziel erreicht werden soll, ein Mehrgenießen gewonnen. Das ist das klassische Beispiel für die Funktionsweise des Oraltriebs. Während das Saugen an einer Brust zum Ziel hat, mit Milch genährt zu werden, entsteht der libidinöse Gewinn durch die sich wiederholende Bewegung des Saugens, das somit zum Selbstzweck wird. Passiert nicht etwas ganz Ähnliches in einer dubiosen Geschichte über Robespierre, die häufig von Kritikern des Jakobinismus erwähnt wird, als einer von Robespierres Verbündeten beschuldigt wurde, unrechtmäßig gehandelt zu haben, forderte er, zur Überraschung jener, die ihm nahestanden, die Beschuldigungen ernst zu nehmen und schlug die unmittelbare Einsetzung einer Sonderkommission vor, um den Behauptungen nachzugehen. Als sich einer seiner Freunde um das Schicksal des Angeklagten sorgte, was wäre, wenn er schuldig gesprochen würde, wäre das nicht eine schlechte Nachricht für die Jakobiner, erwiderte Robespierre mit einem ruhigen Lächeln, mach dir keine Sorgen, wir werden den Angeklagten irgendwie retten. Aber jetzt haben wir die Kommission. Eine Kommission, die den Jakobinern in Zukunft zur Verfügung stehen würde, um ihre Feinde aus dem Weg zu räumen. Das war Robespierres eigentlicher Gewinn bei dem, was wie ein Zugeständnis an seine Feinde aussah. Eine weitere Figur des Lustgewinns ist die Umkehrung, welche die Hysterie charakterisiert. Der Verzicht auf das Genießen kehrt sich um in ein Genießen des Verzichts, beziehungsweise im Verzicht die Verdrängung des Begehrens kehrt sich um in ein Begehren nach Verdrängung und so weiter. In all diesen Beispielen entsteht der Gewinn auf einer performativen Ebene. Er wird durch den Vorgang auf ein Ziel hinzuarbeiten und nicht durch Erreichen des Ziels generiert. Ja, fand ich nur sehr schön hier. Robespierre, okay, schöne Geschichte. Aber es geht um Form und Inhalt. Was ist die Form? Dass man immer wieder saugen kann an der Brust, ja. Und dann geht es gar nicht mehr um die eigentliche Nahrung, die daraus kommt, die Milch. Sondern die eigentliche Lust entsteht aus der Wiederholung dieser Form. Diese Form, das ist also das Mehrgenießen, das liegt in der Form. Und wie ich vorhin meinte, mit Bezug auf Lia und ihre Aussage von der Bewirtschaftung der Triebe, da wäre eher der Inhalt. Dass wir alle sagen, wir sind ja alle irgendwie sexuelle Lebewesen, ja. Auch wenn das was Phantasmatisches ist mit dem Sextrieb. Man weiß gar nicht, warum mich das eine so sehr stimuliert und das andere nicht so.
gewisse Konstellationen kommen da zum Tragen. Eine Situation ist erotisch aufgeladen. Man begehrt das, was fern ist, was einem nicht so zur Verfügung steht. Was da kommen diese unernsten Zurückweisungen ins Spiel, die die Lust nochmal steigern. Dieses Spielchen aus Annäherung und Distanzierung. Annäherung und Distanzierung, ja, und darum geht's doch beim Sex auch. Aber nein, hier bleiben wir philosophisch. Nun, ja, liebe Leute, ich bin immer noch so wie ein Steher. Ich bin immer noch in der Phase, wo ich ausschlage. Ausschlage wegen meiner Freundin, die mich versetzt hat. Aber egal, weiter im Text. Ich finde es nur so berührend mit der Form und dem Inhalt. Also Lia, mit ihrem Sexkommunismus, da redet sie eher über den Inhalt. Und es ist schwierig, mit Lacan können wir das nie so ganz reduzieren. Der Sexualtrieb ist nie reduzierbar auf eine Folge von Bedürfnissen, eine Reihe von Bedürfnissen. Darüber macht sich Lacan immer lustig, dass das nur Bedürfnis sein soll. Aber nein, das ist nicht in dem Register des Bedürfnisses und des Anspruchs zu finden. Der Anspruch, der eben der Anspruch des Säuglings ist, genährt zu werden und da die Milch von seiner Mutter zu empfangen. Und so ist aber nicht erklärbar, dass wir dann später auch noch Bedürfnisse haben. Und dann später irgendwann in der Pubertät sich dieses Bedürfnis nach Sex auch noch entwickelt. Also das, dem tritt Lacan entschieden entgegen. Und trotzdem finde ich das aber eine wunderbare Formel mit der Bewirtschaftung der erogenen Zonen. Und das, da geht es einfach eher um den Inhalt. Das, was dieser Inhalt auch ist, er ist doch irgendwie sexuell, hat mit der Bewirtschaftung, mit der Inbetriebnahme der Geschlechtsorgane und der Aufmerksamkeit für die Intimzonen zu tun. Und das ist aber gar nicht eigentlich das Mehr genießen, was uns so sehr pampert, was die extreme Lust ist, die dann in so einem Moment wie Lia, wo sie sich verliebt in Waldi, da kommt das zum Tragen. Da geht es nicht mehr um diese reine Bewirtschaftung, sondern das ist wirklich dieses phantasmatische Element, dieser Exzess, dass weil jetzt dieser Mensch ist, der für sie, für Lia so entscheidend ist und ja, einfach das höchste Glück für sie, das erstellt dieses Objekt A, ist in diesem Moment Waldemar für Lia. Und da geht es dann wirklich um die Form, die Wiederholung, sich immer wieder darauf hinzuzubewegen. Sehr gut hier für den Roman, diese Erklärung. Dann verwandelt sich vielleicht die Lust in die Lust zu scheitern. Lia will immer nur weiter auf ihn zugehen und ihn umkreisen, aber eigentlich dabei scheitern, ihn zu verführen, ihn zu sich herzulenken. Und deshalb ist sie vielleicht manchmal etwas, schlägt sie da über die Stränge im Podcast und kritisiert diese Klimabewegung auch. Vielleicht ist das dann... der Buchpunkt mit Waldemar. Vielleicht ist es das, dass nämlich, sie da so sehr die Klimaradikalen in den Mangel nimmt, aus ihrer kommunistischen Perspektive heraus. Und sie selber auch weiß, dass das eigentlich zu polemisch ist für Waldemar und für diese Bewegung, die nicht so politisch ist. Politisch und polemisch, die ich eigentlich immer wieder als Synonyme hier verwenden möchte, nur so als kleiner Hinweis. Also zu polemisch irgendwie und... dadurch ist es eigentlich so, dass Lia die ganze Zeit schon auf diesem Weg ist, wie es hier im Text heißt, die eigentliche Lust im Versagen zu finden. In dieser Form einfach immer weiter im Podcast auf Waldemar zuzugehen. Erst durch die Entwicklung ihres Sexkommunismus und dann in dem Theoretisieren über die Klimakrise und der mögliche Zusammenhang zum Kommunismus. Aber hier geht es eigentlich auch darum, es ist auch so eine Art Wiederholungszwang, sie scheitert nur daran, Waldemar wirklich für ihn wirklich etwas darzustellen, ihn wirklich in Aufregung zu versetzen.
Aber lesen wir dann weiter im Text. Das ist auch sehr berührend hier, sehr klassenkämpferisch. Oder, wenn ein Walmart-Geschäft am Abend schließt, stehen viele gefüllte Einkaufswägen zwischen den Regalen. Meistens werden sie von Familien der unlängst verarmten Mittelklasse dort zurückgelassen, die es sich nicht mehr leisten können, einkaufen zu gehen. Also besuchen sie, meistens die ganze Familie, den Supermarkt, vollziehen das Ritual des Einkaufens, werfen Dinge, die sie brauchen oder begehren, in den Wagen, lassen dann den gefüllten Einkaufswagen stehen und verlassen das Geschäft. Auf diese traurige Weise verschaffen sie sich das Mehrgenießen des Einkaufens in seiner reinen, isolierten Form, ohne etwas einzukaufen. Und sind wir nicht häufig mit ähnlichen Tätigkeiten beschäftigt, auch wenn ihre Irrationalität nicht so unmittelbar sichtbar ist? Wir machen etwas, das Einkaufen selbst mit eingeschlossen, und haben dabei ein klares Ziel vor Augen, doch wir stehen diesem Ziel vollkommen gleichgültig gegenüber, da die wahre Befriedigung durch die Tätigkeit selbst herbeigeführt wird. Das Beispiel von Walmart legt nur etwas offen, das im wirklichen Einkaufen auch schon am Werk ist. Zudem ermöglicht es uns, die Verbindung zwischen Lustgewinn und Mehrwert eindeutig zu erkennen. Beim Lustgewinn ist die Absicht des Prozesses nicht sein offizielles Ziel, Befriedigung eines Bedürfnisses, sondern die erweiterte Selbstreproduktion des Prozesses selbst. Wie wir in unserem Beispiel des Oraltriebs gesehen haben, liegt die wahre Absicht des Saugens an der Mutterbrust nicht darin, mit Milch genährt zu werden, sondern in der Lust, die die Tätigkeit des Saugens selbst bereitet. Und in genauer Entsprechung dazu ist beim Mehrwert die eigentliche Absicht des Austauschprozesses nicht das Beschaffen einer Ware, die ein Bedürfnis von mir befriedigen würde, sondern die erweiterte Selbstreproduktion des Kapitals selbst. Dieser Prozess ist per Definition unendlich, ohne einen Endpunkt. Ja, sehr berührend hier. Beim Einkauf, auch beim normalen Einkaufen, geht es ja eigentlich nur darum, diesen Einkaufswagen zu füllen, und dass so diese Lust, diese ganzen Güter, die ich mir da anhäufen kann, das ist immer wieder das Geile. Da geht es ja nicht darum, dass ich wirklich ein Bedürfnis jetzt danach habe, dieses oder jenes bräuchte, sondern einfach das in den Einkaufswagen zu werfen und zu sagen, ja, all das habe ich dann nach auf Lager, wenn ich tatsächlich das ausreichend Geld habe, um das zu bezahlen, all das wird in mein Vorratslager wandern. Und wie ein Hamster kann ich mir meine Vorräte anlegen und, oh ja, ich bin reich. Nun, aber weiter im Text. Und gilt für die Bürokratie nicht genau dasselbe? In Terry Gilliams Film Brazil gibt es zwei einprägsame Szenen, die den verrückten Exzess der bürokratischen Jouissance, welche sich in ihrer Autozirkulation selbst aufrechterhält, perfekt zur Darstellung bringen. Als es in der Wohnung des Helden einen Heizungsschaden gibt und er beim offiziellen Reparaturdienst eine Nachricht hinterlässt, dass er dringend Hilfe benötigt, kommt Tuttle, Robert De Niro, zu ihm in die Wohnung. Ein mythisch-mysteriöser Krimineller, dessen subversive Tätigkeit darin besteht, Notrufe abzuhören und unmittelbar danach beim Kunden vorbeizuschauen und die Heizung umsonst zu reparieren, wodurch der ineffiziente Papierkram des staatlichen Reparaturdienstes umgangen wird. In einer Bürokratie, die in diesem Teufelskreis der Jouissance gefangen ist, ist es in der Tat das größte Verbrechen, einfach und direkt die Arbeit zu verrichten, die man verrichten soll. Wenn ein staatlicher Reparaturdienst wirklich einmal seine Arbeit macht, wird das auf der Ebene seiner unbewussten libidinösen Ökonomie als ein unglückliches Nebenprodukt betrachtet, denn der Großteil seiner Energie richtet sich darauf, komplizierte administrative Verfahren zu erfinden, die es ihm ermöglichen, sich immer neue Hindernisse auszudenken und die Arbeit somit unendlich aufzuschieben. In der zweiten Szene treffen wir in den Fluren einer gigantischen Regierungsbehörde auf eine Gruppe von Menschen, die permanent umherlaufen, ein Leiter, hoher Bürokrat, gefolgt von einer Gruppe niedriger gestellter Verwalter, die ihn die ganze Zeit anschreien und nach einer spezifischen Meinung oder Entscheidung fragen, woraufhin er ihnen in nervöser Weise schnelle, effiziente Antworten gibt. Das muss bis spätestens morgen getan sein. Prüfen Sie diesen Bericht. Nein, sagen Sie diesen Termin ab. Dieser Anschein nervöser Hyperaktivität ist natürlich ein inszeniertes Verhalten, durch welches das ausschweifende, unsinnige Spektakel des Imitierens oder Spielens von effizienter Verwaltung maskiert wird. Erneut ein Fall des Mehrgenusses, der Mehrlust, die die endlose bürokratische Performance bereitet. Ja, vielleicht können wir es dann hier belassen. Das ist ja sehr berührend, fand ich immer, wenn ich diese Stelle über den Manager, der da durch die Flure seines Unternehmens marschiert und sagt, hier, nein, sagen Sie diesen Termin ab, prüfen Sie den Bericht. Hier noch ein Häkchen setzen und da nochmal drüber schauen und das. Das ist so genial. Die Ressource definiert er hier also als dieses bürokratische Element, das einfach nur immer weiter die Lust darin findet, alles aufzuschreiben, zu klassifizieren, abzuheften, und das ist die wahre Ressource. Wenn dann wirklich mal das eigentlich in Frage stehende, die eigentlich Arbeit verrichtet wird von diesem Bürokratiemonster, wie die Heizung zu reparieren, dann ist das nur ein Unfall sozusagen, dann ist das ein Nebenprodukt dessen, des eigentlichen Funktionierens dieses Bürokratieapparats, worin die Jouissance eben darin liegt, alles aufzuschreiben, alles zu bewerten, überall den Überblick zu haben und zu sagen, nur wenn das in unsere Schubladen und Ablagen und Register passt, dann ist es auch die Realität. Alles, was hier nicht reinpasst, das ist nicht real, das kann nicht sein, das lehnen wir ab, das stoßen wir ab aus unserer großen Organisation. Und so will ich hier einfach auch sein wie dieser Manager, der da seine Anweisung gibt. Auch ich sage euch hier, ja, ich habe hier dieses Buch aufgeschlagen. Einfach so ist mir in die Hände gefallen, irgendwie dran gedacht, habe gestern drüber geredet oder so. Und sage einfach hier, ja Leute, das ist wichtig, prüft dieses Buch bitte. Ich sage es euch hier als Intellektueller, ja, dass das wichtig ist. Ich hatte es auch schon in Folge 28 vorgelesen, übrigens eine ganz passable Folge, könnt ihr mal reinhören, die längste bisher, vielleicht kann ich sie heute knacken, das wäre wirklich, das würde mir die Schüsse ausgeben. Ich bin auch so männlich, dass ich mich immer nur an äußeren, an diesen Ziffern orientiere, wie eben die Männlichkeit. Ja, vielleicht hatte Luisa Neubauer doch ein bisschen recht, als sie sagte, die Wurzeln der Klimakrise liegen in der Herrschaft von Männern über Frauen, von Männern über die Natur, weil die Männer, die sind es eben, die so zahlenfixiert sind und alles nur gern überblicken wollen und die Macht haben wollen durch ihre bürokratischen Akte, die sie verbringen, die sie erinnern an den eigentlich anderen Akt, der ihnen aber zu unheimlich ist. Und deshalb leben sie es vielleicht lieber auf diese Weise aus. So also, Luisa Neubauer könnte doch nicht so ganz falsch gelegen haben, wie ich in Folge 69 meinte. Die männliche Lust ist eben einfach so. Und mit diesen Worten kann ich euch nur sagen, ja, liebe Leute, prüft dieses Buch. Das ist sehr wichtig, was in Kapitel 5 steht, was ich aus Kapitel 4 vorlas, damals in Folge 28. Ja, ja genau, und ich strebe heute danach, die 4 Stunden 30 zu übertreffen, eben aus dieser männlichen Herrschaftssucht und dieser Zahlenbesessenheit, dass ich sage, ja, Mann, Das ist die Länge. Ich will doch der längste sein, der längste Podcast. So. Oh, das ist ein Witz. Also ich als Witz-Podcast muss das hier doch vorlesen aus Zizeks Buch. Dem kann ich natürlich nicht widerstehen, aber liebe Leute, da müssen wir langsam auch mal zum Schluss kommen mit diesem Buch für heute. Ja, lese ich hier rein auf Seite 136. In den 1990ern war der kroatische Präsident Franjo Tudjman die Zielscheibe vieler Witze. In einem der besseren fliegen er und seine große Familie mit dem Flugzeug über Kroatien. In Kenntnis der Gerüchte, dass viele Kroaten ein elendes, unglückliches Leben führen, während er und seine Kumpanen Reichtum anhäufen, sagt Tudiman: Wie wäre es, wenn ich einen Scheck über 1 Million Dollar aus dem Fenster werfen würde, um zumindest den einen Kroaten, der ihn fangen. Da muss man. Entschuldigung, liebe Leute. Wie wäre es, wenn ich einen Scheck über 1 Million Dollar aus dem Fenster werfen würde, um zumindest den einen Kroaten, der ihn fangen wird, glücklich zu machen? Seine schmeichelnde Frau sagt zu ihm: Aber Franjo, mein Lieber, warum wirst du nicht 2 Schecks über je 1,5 Million raus, um 2 Kroaten glücklich zu machen? Seine Tochter fügt hinzu: Warum nicht 4 Schecks über je 1/4 Million, um 4 Kroaten glücklich zu machen? Und so weiter und so weiter. Bis schließlich sein Enkel, das sprichwörtliche unschuldige Kind, das unwissenschaftlich mit der Wahrheit herausplatzt, sagt: Aber Opa, warum wirfst du nicht einfach dich selbst aus dem Fenster, um alle Kroaten glücklich zu machen? Kurz noch weiter im Text von Žižek. Wir haben hier alles vorliegen. Die unbestimmten Signifikanten reihen sich auf, um sich der unmöglichen Grenze durch immer weitere Aufteilung zu nähern. Wie Achilles, der die Schildkröte einzuholen versucht, und dann wird diese endlose Reihe, die in der Logik der falschen Unendlichkeit gefangen ist, totalisiert, geschlossen, vervollständigt durch den Sturz des Körpers, dessen Reales für das Subjekt selbst steht, durch den suizidalen Sturz des Körpers. Ist es nicht so, dass sich das Subjekt aus ihr einschließt, sondern im Gegenteil. Sondern im Gegenteil totalisiert das Subjekt die Reihe, indem es sich gleichzeitig gleichsam in sie ausschließt. Der Körper ist hier buchstäblich der nie aufgehende Rest, der die Lücke der endlosen Teilungen ausfüllt. Noch einmal, man kann sich eine klinische Version dieses Witzes leicht vorstellen. Ein zwanghaft neurotischer Patient beklagt sich bei dem Analytiker, dass er andauernd das Bedürfnis verspürt, für andere ein Opfer zu bringen, damit sie ihn lieben. Und der Analytiker sagt zu ihm: Aber warum opferst du nicht dich selbst und machst alle glücklich? Obwohl das wie eine Aufforderung zum Selbstmord klingen mag, muss dich selbst hier als dich selbst mit großem Selbst gelesen werden. Warum gibst du die Struktur deines Ichs nicht auf, die dich dazu drängt, so zu handeln? Zwar verlierst du dann das spezifische Genießen, das dir die Aufopferung für andere verschafft, aber dieser Verlust öffnet Raum für neue Formen des Genießens. Wir erhalten hier nebenbei bemerkt ein schönes Beispiel dessen, was Lacan subjektive Destitution nannte. Und mit diesen Worten kann ich euch auffordern, euch zu destituieren. Macht euch frei von diesem Subjekt, gebt euch auf, werft euch raus. Also nicht physisch jetzt diesen Körper, sondern dieses Subjekt. Gebt euch selbst einfach auf. Damit bin ich hier ganz gut in Fahrt, fühle mich viril. Der Podcast ist diese Manneskraft für mich. Ja, auch wenn ich so eine gewisse Bedrückung rauslese, weil ich weiß, dass die Podcast-Resource doch immer ähnlich ist, es nicht diese unendliche Pamperung gibt, auf die ich eigentlich abziele. Und ja, ist doch eigentlich egal, wie gut ich hier rede. Gestern habe ich mich so angeschränkt, habe ich mir sowas eingebildet hier auf meine Witz. Auf meine Stimme, wie ich da sagte. Ja, toll. Aber ja, letztlich ist mir dann doch klar geworden beim Hören. Nichts wird einen jemals so pampern, wie ich mir das eigentlich ausmalte und erträumte für meinen Podcast. Und es gab diese ganz gute Stelle, als das über die Flamme abgehandelt war. Das war zu ambivalent. Das war nicht so angenehm, beziehungsweise war sehr ernst, sehr luzide, aber eben nicht lustig, sondern in höchstem Maße philosophisch. Aber danach, das was dann anfing, der Teil ab Minute 25 etwa, bis zu dem Teil am Schluss, bis nach diesem Text über, man muss ja kein Marxist sein. Das war dann wirklich der Gipfel, dieser Text. Also da konnte ich mich gar nicht mehr einkriegen vor Lachen. Dann, man muss ja kein Marxist oder Kommunist sein. Aber ja, es ist doch enttäuschend. Jetzt bin ich hier an diesem Rekordtag und muss doch das mir eingestehen über meinen Podcast, dass ich hier auch seine eigene Ohnmacht und Impotenz wahrnehmen muss. Und ja, das ist jetzt wirklich bedrückend. Da weiß ich gar nicht, was ich machen kann. Da fühle ich mich wie in einer Sackgasse, wie in der Falle jetzt. Wir wollten ja noch Rajuela weiterlesen. Aber diese psychischen Themen, die hemmen einen. Die werfen einen nieder. Was hatte ich mir hier noch aufgeschrieben? Rio, Lasbeck, Platon. Alles hemmt mich nur noch. Ja, was soll ich machen? Ich kann mir auch nicht jeden Tag so einen Text ausdenken wie über die Scheinprobleme Europas. Ach ja. Die ablenkenden Gadgets und Scheinprobleme Europas. Ach, Europa. Oh. Es ist mir sowieso egal, was hier abgeht auf diesem hässlichen Kontinent. Komm, lesen wir hier rein. Reisen wir nochmal nach Argentinien. Zu Horacio Oliveira. Nur am Ende habe ich vielleicht noch diese Pimmeltheorie. Welche sagte, die Theorie der Vulva müssen wir hier aufstellen im Podcast, aber erstmal über diese andere Theorie gehen. Ja, weiß nicht, ob ich jetzt die Kraft noch dazu habe, aber lesen wir erstmal bei Rajuela rein. Dann mache ich weiter in Kapitel 41, wo ich stehen geblieben war. Bei der Zeitung, das kann ich nochmal vorlesen. Den Anspruch erheben, dass man das Zentrum ist, dachte Oliveira und stützte sich bequemer auf das Brett. Aber das ist unvorstellbar idiotisch. Ein Zentrum genauso illusorisch, als wollte man Allgegenwart für sich beanspruchen. Es gibt kein Zentrum, es gibt eine Art beständigen Zusammenfließens, eine Wellenbewegung der Materie. Nachts bin ich ein bewegungsloser Körper. Am anderen Ende der Stadt verwandelt sich eine Rolle Papier in die Morgenzeitung. Um 8.40 Uhr gehe ich aus dem Haus, um 8.20 Uhr ist die Zeitung im Kiosk an der Ecke und um 8.45 Uhr vereinigen sich meine Hand und die Zeitung und beginnen, sich einen Meter über dem Erdboden auf dem Weg zur Straßenbahn gemeinsam in der Luft zu bewegen. Und Don Bunche, der seit einer Ewigkeit mit dem anderen Kranken nicht fertig wird, sagte die Frau in Schwarz. Oliveira hob das Brett auf und brachte es in sein Zimmer. Traveler machte ihm Zeichen, dass er sich beeilen sollte, und um ihn zu beruhigen, antwortete er ihm mit einem durchdringenden Doppelpfiff. Der Strick lag auf dem Kleiderschrank. Man musste einen Stuhl heranrücken und hinaufsteigen. »Wenn du dich etwas beeilen würdest«, sagte Traveler. »Ich komme ja schon«, sagte Oliveira und schaute aus dem Fenster. »Hält dein Brett auch gut?« Wir haben es in ein Kommodenfach geklemmt und Talita hat die autodidaktische Enzyklopädie von Gillet draufgelegt. Nicht schlecht, sagte Oliveira. Ich werde auf Mainz das Jahrbuch des Datens Psychologisk Pädagogische Institut Pädagogische Institut legen, das Gekreppten aus unerfindlichen Gründen zugeschickt wird. Gekreppten ist also seine Liebhaberin, die Geliebte, die ihn da schon im Hafen erwartet hat. Und ja, wo er sich aus einer Trägheit in diese Beziehung hat hineinziehen lassen und er ist aber eigentlich eher in Talita verliebt, die Frau von Travel. Ich sehe bloß noch nicht, wie wir die beiden zusammenschnüren wollen, sagte Traveler und begann die Kommode zu rücken, damit das Brett langsam aus dem Fenster herauskam. Ihr seht aus wie zwei assyrische Heerführer, die mit ihren Rammböcken gegen Mauern anrennen, sagte Talita, die nicht umsonst Besitzerin einer Enzyklopädie war. Ist das Buch deutsch, von dem du gesprochen hast? Schwedisch, Dummkopf, sagte Oliveira. Es handelt von Dingen wie Mentalhygieniska Synpunkter i Förskoleundervisning. Es sind großartige Wörter, würdig dieses Burschen Snorri Sturluson, der so häufig in der argentinischen Literatur erwähnt wird. Richtige Brustschilder aus Bronze mit dem Bild des Falken als Talisman. Die reißenden Strudel Norwegens, sagte Traveler. Bist du wirklich ein gebildeter Mensch oder tust du nur so? Fragte Oliveira mit einem gewissen Staunen. Ich will nicht behaupten, dass der Zirkus mir keine Zeit nimmt, sagte Traveler, aber man findet immer Gelegenheit, sich einen Stern an die Stirn zu heften. Dieser Satz mit dem Stern kommt mir immer, wenn ich vom Zirkus spreche, aus purer Ansteckung. Wo habe ich ihn nur her? Hast du eine Ahnung, Talita? Nein, sagte Talita, die die Tragfähigkeit des Brettes prüfte. Wahrscheinlich hast du ihn aus irgendeinem puerto-ricanischen Roman. Die beiden arbeiten im Zirkus. Am meisten ärgert mich, dass ich im Grunde weiß, wo ich ihn gelesen habe. Vielleicht ein Klassiker, suggerierte Oliveira. Ich weiß nicht mehr, wovon es gehandelt hat, sagte Traveler, aber es war ein unvergessliches Buch. Das merkt man, sagte Oliveira. Unser Brett ist perfekt, sagte Talita, nur weiß ich nicht, wie du es anstellen willst, eins daran festzumachen. Oliveira hatte gerade den Strick entwirrt. Er schnitt ihn in zwei Hälften und mit der einen band er das Brett am Bettrost fest. Er legte das Brett mit einem Ende auf den Fensterrahmen und schob das Bett langsam vor. Das Brett wurde zum Sprungbrett, sobald es auf dem Fensterbrett lag. Dann senkte es sich immer mehr, bis es auf Travelers Brett auflag, wobei die Beine des Bettes um etwa 50 cm angehoben wurden. Das Schlimme ist nur, dass es noch mehr angehoben wird, wenn jemand über die Brücke will, dachte Oliveira in Sorge. Er ging zum Kleiderschrank und fing an, ihn in Richtung auf das Bett zu schieben. Hast du nicht genug Gegengewicht? Fragte Talita, die auf dem Fensterbrett saß und in Oliveras Zimmer blickte. Lieber eine Vorsichtsmaßnahme zu viel als zu wenig, sagte Oliveira, um einem bedauerlichen Unfall vorzubeugen. Er stieß den Kleiderschrank bis dicht an das Bett heran und kippte ihn vorsichtig. Talita bewunderte Oliveras Kraft, beinahe ebenso wie die Schlauheit und Erfindungsgabe Travelers. Es sind wirklich zwei Glyptodonten, dachte sie zärtlich. Die vorsintflutlichen Zeitläufte waren ihr immer wie ein Zufluchtsort der Weisheit erschienen. Der Kleiderschrank neigte sich immer schneller und fiel krachend auf das Bett, dass der Fußboden erbebte. Von unten stiegen Schreie auf und Oliveira dachte, dass der Türk von dem an wohl gerade eine seiner schrecklichen Schamanenmanipulationen vornahm. Er brachte den Schrank in die richtige Lage und setzte sich dann rittlings auf das Brett, natürlich auf den innerhalb des Zimmers befindlichen Teil. Jetzt wird es jedes Gewicht aushalten, verkündete er. Es wird keine Tragödie geben, zum Bedauern der kleinen Mädchen von unten, die uns so lieben. Für sie wird das alles ja erst dann sinnvoll, wenn jemand sich die Seele auf dem Pflaster zerschmettert. Das ist das Leben, wie sie sagen. Willst du die Bretter nicht mit deinem Strick zusammenbinden? Fragte Traveler. Sieh mal, sagte Oliveira, du weißt doch, dass ich nur deshalb keine Position erklettert habe, weil ich nicht schwindelfrei bin. Der bloße Name Mount Everest wirkt auf mich, als trete mir jemand in die Weichteile. Ich verabscheue viele Leute, aber niemand so wie den Sherpa Tenzing, glaub mir. Das heißt, dass wir die Bretter zusammenbinden müssen, sagte Traveler. So wird es wohl sein, sagte Oliveira und zündete sich eine Zigarette an. Ja, mit diesem Punkt hier muss ich mir auch kurz vielleicht eine Zigarette anzünden, kurz Pause machen, bin etwas außer Atem und so weiter. Ich kann Liedchen spielen, ja, Schauen wir einfach mal, was mir jetzt für ein Liedchen da in den Sinn kommt. Und das putscht euch und mich hoffentlich auch wieder auf, damit wir hier weitermachen können. Falls überhaupt ich noch diese Kraft und diesen Willen in mir habe, aber diese Folge heute ist sicher nicht die beste von Tischlein Deck. Da muss ich mich tadeln, da muss ich mich kritisch, sehr kritisch hinterfragen und in Klausur gehen und ganz klar sagen, dass ich morgen nicht Podcast werde, sondern wirklich das alles erstmal analysieren muss, genau. Und genau mich selbst hier wieder hinterfragen und eben diese Klausur und Selbstkasteiung, wie die Mönche damals. Das hat auch was Schönes, sage ich ganz klar. Diese Einsamkeit im Kloster, die Abgeschiedenheit. Und so werde ich es auch tun, zumindest in die geistige Einsamkeit gehen und mich nicht mehr diesen fremden literarischen Gebieten annähern. Und damit machen wir kurz Pause und spielen mal ein Liedchen ein. Egal was, komm.
It's a fashion.
Ja, das war Affection von, was weiß ich. Ich finde nur dieses YouTube-Video ganz gut mit Ausschnitten aus dem Film. Cigarettes After Sex heißt dieser Künstler natürlich, ja klar. Aber der Film The Dreamers mit dieser Schauspielerin, wie heißt sie? Eva Green, glaube ich. Eva Green. Ein Film über Paris in den 70er Jahren, über drei Studenten, die da ihre Dreiecksbeziehung führen. Und auch irgendwie revolutionär sind, auch ein Mao-Bild hängt da in der WG und so weiter. Ja, das war damals der Mai 68 in Paris. Und diese Schauspielerin, finde ich sehr bemerkenswert, ihr Auftreten, ihre Schauspielkunst, auch in James Bond, Casino Royale spielt sie ja mit. Ist da Vesper Lind, die Geliebte von James Bond. Nun, diesen Film habe ich noch nie ganz gesehen, immer nur Ausschnitte. Ist auch sehr erotisch und ja, finde ich einfach ganz berührend hier. Aber wie dem auch sei. Das ist diese Affection, das ist diese Zuneigung. Und dieses träge Gefühl des Lieds, dieser langsame Rhythmus. Hat ganz gut meine heutige Stimmung versinnbildlicht, verdeutlicht. Und ich muss hier einfach nur weiterlesen, aber ja. So wird es wohl sein, sagte Oliveira und zündete sich eine Zigarette an. Merkst du, sagte Traveller zu Talita, er will, dass du bis zur Mitte der Brücke kriechst und den Strick festmachst. Ich, sagte Talita, du hast doch gehört, was er gesagt hat. Oliveira hat nicht gesagt, dass ich bis zur Mitte der Brücke kriechen soll. Er hat es nicht gesagt, aber er lässt es sich seinen Worten entnehmen. Abgesehen davon, dass es eleganter ist, wenn du ihm den Mater überreichst. Ich weiß nicht, wie man den Strick anmacht, sagte Talita. Oliveira und du, ihr versteht euch darauf, Knoten zu machen. Bei mir gehen sie sofort wieder auf. Sie kommen gar nicht erst zustande. Wir werden dir entsprechende Instruktionen geben, sagte Traveller bereitwillig. Talita band sich den Bademantel fest und entfernte ein Fädchen, das an ihrem Finger hing. Sie hatte das Bedürfnis, einen Seufzer auszustoßen, aber sie wusste, dass Seufzer Traveller in Wut brachten. Willst du wirklich, dass ich Oliveira den Mate bringe? Fragte sie leise. Was redet ihr da? Sagte Oliveira und reckte den Oberkörper aus dem. Und reckte den Oberkörper aus dem Fenster, während er sich mit beiden Händen auf sein Brett stützte. Das Laufmädchen hatte einen Stuhl auf die Straße gestellt und schaute zu ihnen herauf. Oliveira grüßte sie mit einer Hand. Doppelter Bruch von Zeit und Raum, dachte er. Die Ärmste ist überzeugt davon, dass wir den Verstand verloren haben. Und sie bereitete sich auf eine atemberaubende Rückkehr in die Normalität vor. Wenn jemand abstürzt, wird Blut sie bespritzen, das ist sicher. Und sie weiß nicht, dass Blut sie bespritzen wird. Sie weiß nicht, dass sie den Stuhl dorthin gestellt hat, damit Blut sie bespritzt. Und sie weiß nicht, dass sie vor 10 Minuten in der Küche eine Taedium-Vitae-Krise durchgemacht hat, nur um danach den Stuhl auf die Straße zu tragen. Und dass das Glas Wasser, das sie um 2:55 Uhr trank, lauwarm und ungesund war, damit der Magen, Zentrum der abendlichen Stimmung, ihr die Taedium-Vitae-Attacke bereite, die drei Magnesiumsulfat-Tabletten von Philips auf das Beste abgeblockt hätten. Aber Letzteres konnte sie nicht gewusst haben. Gewisse enthemmende oder hemmende Dinge können nur auf einer astralen Ebene gewusst werden, um mich einmal dieser gehaltlosen Terminologie zu bedienen. Taedium Vita, ich glaube, das wäre ein guter Titel für heute. Heißt das so viel wie die Langeweile des Lebens oder so? Scheint mir lateinisch zu sein. Kann ich jetzt nicht korrekt übersetzen. Nicht so präzise, aber irgendwie so. Langweiliges Leben. Weiter im Text. Wir reden von nichts, sagte Traveller. Mach du den Strick fertig. Schon geschehen, ein Mordsstrick. Los, Talita, ich werfe ihn dir von hier aus zu. Talita setzte sich rittlings aufs Brett und rutschte an die 5 Zentimeter vor, wobei sie sich auf die Hände stützte und das Hinterteil leicht anhob. Dieser Bademantel ist äußerst unpraktisch. Ein paar Hosen von dir oder so wären besser.
Das lohnt nicht, sagte Traveler. Gesetzt du fällst runter, ruinierst du meine Garderobe. Lass dir nur Zeit, sagte Oliveira. Noch ein Stück und ich kann dir den Strick zuwerfen. Wie breit die Straße ist, sagte Talita und blickte nach unten. Sie ist viel breiter, als wenn man sie vom Fenster aus sieht. Die Fenster sind die Augen der Stadt, sagte Traveler. Und natürlich entstellen sie alles, was sie anschauen. Du hast jetzt einen Punkt großer Klarheit erreicht. Vielleicht siehst du die Dinge nun wie eine Taube oder ein Pferd, die nicht wissen, dass sie Augen haben. Überlass solche Gedanken der NRF, riet Oliveira, und halte lieber das Brett besser fest. Natürlich platzt du vor Ärger, wenn jemand etwas sagt, das du liebend gern früher als er gesagt hättest. Ich kann das Brett sehr gut festhalten, während ich denke und rede. Ich muss schon beinahe in der Mitte sein, sagte Talita. In der Mitte? Du bist ja kaum vom Fenster weg. Dir fehlen mindestens noch 2 Meter. Etwas weniger, sagte Oliveira, sie ermutigend. Gleich werfe ich dir den Strick zu. Mir scheint, das Brett biegt sich durch, sagte Talita. Nichts biegt sich durch, sagte Traveler, der sich rittlings auf das Brett gesetzt hatte, auf den im Zimmer befindlichen Teil. Es vibriert höchstens ein bisschen. Außerdem liegt das Ende auf meinem Brett auf, sagte Oliveira. Es wäre doch seltsam, wenn beide zur gleichen Zeit nachgeben würden. Ich wiege aber 56 Kilo, sagte Talita. Und wenn ich in der Mitte bin, werde ich mindestens 200 wiegen. Ich spüre, wie das Brett jedes Mal weiter absackt. Wenn es absacken würde, sagte Traveler, müssten meine Füße in der Luft hängen. Ich kann sie aber bequem auf den Boden setzen. Das Einzige, was geschehen könnte, ist, dass die Bretter durchbrechen. Aber das wäre sehr ungewöhnlich. Die Faser ist in der Längsrichtung sehr widerstandsfähig, pflichtete. Das ist dieses Mansplaining, glaube ich. Die Männer, die erklären hier einfach der Frau aus ihrer allwissenden, arroganten männlichen Position, erklären sie ihnen einfach alle über alles auf, selbst die Festigkeit des Bretts. Der Mann weiß einfach immer genau Bescheid. Die Faser ist in der Längsrichtung sehr widerstandsfähig, pflichtete Oliveira bei. Das Gleichnis von den gebündelten Schilfrohren, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich nehme an, du hast den Mate und die Nägel bei dir. Ich habe sie in der Tasche, sagte Talita. Wirf nun endlich den Strick rüber. Langsam werde ich nervös, das kannst du mir glauben. Das ist die Kälte, sagte Oliveira und schwang den Strick wie ein Gaucho. Pass auf, verlier nicht das Gleichgewicht. Am besten werfe ich ihn dir wie ein Lasso über den Kopf. So gut wie sicher, so gehen wir sicher, dass du den Strick greifen kannst. Es ist seltsam, dachte er, während er sah, wie der Strick über ihren Kopf flog. Alles greift perfekt ineinander, sobald man es wirklich will. Das einzig Verkehrte ist hier die Analyse. Gleich bist du angekommen, verkündete Traveler. Setz dich so, dass du die beiden Bretter gut festbinden kannst. Sie stehen ein bisschen auseinander. Siehst du, wie gut ich sie eingefangen habe, sagte Oliveira. Da siehst du, Manu, und kannst es nicht abstreiten, dass ich mit euch im Zirkus arbeiten könnte. Du hast mir das Gesicht zerkratzt, klagte Talita. Der Strick ist voller Stacheln. Ich setze mir einen Texas-Hut auf, komme pfeifend heraus und fange jedermann mit dem Lasso ein, schlug Oliveira in seiner Begeisterung vor. Applaus von der Tribüne, ein Erfolg, wie er den zirzensischen Annalen selten vorkommt. In den zirzensischen Annalen. Langsam kriegst du einen Sonnenstich, sagte Traveler und zündete sich eine Zigarette an. Und im Übrigen habe ich dir schon einmal gesagt, du sollst mich nicht Manu nennen. Ich habe nicht genug Kraft, sagte Talita. Der Strick ist rau, er verfängt sich in sich selber. Die Ambivalenz des Stricks, sagte Oliveira. Seine natürliche Funktion wird von einer geheimnisvollen Tendenz zur Neutralisierung sabotiert. Ich glaube, das ist das, was man Entropie nennt. Er sitzt ziemlich gut, sagte Talita. Soll ich noch eine Schleife machen? Es ist noch ein Ende übrig. Hier hängt es. Ja, wickle es fest, sagte Traveler. Ich platze vor Wut über alles, was übrig ist und runterhängt. Das ist des Teufels. Ein Perfektionist, sagte Oliveira. Komm jetzt auf mein Brett rüber, um die Brücke auszuprobieren. Ich fürchte mich, sagte Talita. Dein Brett sieht weniger fest aus als unseres. Was? Sagte Oliveira. Was? Sagte Oliveira beleidigt. Aber merkst du denn nicht, dass es ein Brett aus purem Zedernholz ist? Das kannst du doch nicht mit diesem miesen Fichtenholz vergleichen. Komm einfach rüber und fertig. Was meinst du, Manu? Fragte Talita und drehte sich um. Traveler, der antworten wollte, sah auf die Stelle, wo sich die beiden Bretter berührten und der Strick schlecht gebunden war. Rittlings auf seinem Brett spürte er das Vibrieren, ein halb angenehmes, halb unangenehmes Gefühl. Talita musste sich nur auf die Hände stützen, sich einen kleinen Schwung geben und auf Oliveras Brett vorrücken. Natürlich würde die Brücke standhalten, sie war bestens gebaut. »Halt, warte mal einen Augenblick«, sagte Traveler zweifelnd. »Kannst du ihm das Päckchen nicht von dort aus reichen?« »Natürlich kann sie das nicht«, sagte Oliveira aufgebracht. »Was denkst du dir eigentlich? Du machst alles kaputt?« »Also, was man so reichen nennt, das geht nicht«, sagte Talita. »Aber ich könnte es ihm zuwerfen. Von hier aus ist das die einfachste Sache von der Welt.« »Zuwerfen«, sagte Oliveira gekränkt. »So viel Wirbel und zuletzt soll mir das Päckchen zugeworfen werden.« »Du brauchst nur den Arm auszustrecken«, sagte Traveler. »Dann bist du kaum 40 Zentimeter von dem Päckchen entfernt. Talita braucht da durchaus nicht so weit hinüber. Sie wirft dir das Päckchen zu und ciao.« »Sie wird daneben werfen, wie alle Frauen«, sagte Oliveira. »Und der Mate wird sich über die Pflastersteine ergießen, ganz zu schweigen von den Nägeln.« »Du kannst ganz beruhigt sein«, sagte Talita und holte hastig das Päckchen hervor. »Wenn ich es dir auch nicht in die Hand werfe, durchs Fenster kommt es allemal.« »Ja, und zerplatzt auf dem schmutzigen Fußboden, und ich muss dann einen ekligen Mate voller Fusseln trinken«, sagte Oliveira. »Hör nicht auf ihn«, sagte Traveler. »Wirf ihm das Päckchen rüber und komm zurück.« Talita drehte sich um und sah ihn an, am Ernst seiner Worte zweifelnd. Traveler schaute sie auf eine Art an, die sie gut kannte, und Talita spürte etwas wie ein Streicheln über ihren Rücken laufen. Sie griff entschlossen das Paket, berechnete die Entfernung. Oliveira hatte die Arme sinken lassen, er gab sich den Anschein, als sei ihm egal, was Talita machte oder nicht. Über Talita hinweg sah Traveler fest an, der auch ihn fest ansah. »Die beiden haben eine zweite Brücke zwischen sich gespannt«, dachte Talita. »Sie würden es nicht einmal merken, wenn ich abstürzen würde.« Sie schaute auf die Straße hinunter, sah das Laufmädchen, das sie mit offenem Mund anstaunte. Zwei Straßen weiter kam eine Frau, es musste Gekräpten sein. Talita wartete, während sie das Päckchen auf die Brücke legte und festhielt. »Da haben wir es«, sagte Oliveira. »Es musste ja so kommen. Dich krempelt keiner mehr um. Du gehst bis dicht an den Rand der Dinge. Man meint, dass du endlich begreifen wirst, aber es ist zwecklos. Du fängst an, sie hin und her zu drehen, die Etiketten zu lesen. Du kommst über die Gebrauchsanweisung nicht hinaus, Junge.« »Na und«, sagte Traveler, »warum muss ich deine Spielchen mitspielen, Bruder?« »Die Spiele spielen sich von selber. Du bist es, der ein Stöckchen dazwischen steckt, um das Rad anzuhalten.« »Das Rad, das du gebaut hast, wenn wir schon davon reden wollen.« »Ich glaube nicht«, sagte Oliveira. »Ich habe lediglich die Umstände heraufbeschworen, wie die Eingeweihten sagen. Man hätte das Spiel ehrlich spielen müssen.« »So spricht der Verlierer, mein Alterchen. Man verliert schnell, wenn einem der andere Blei in den Würfel tut.« »Du bist gelungen«, sagte Traveler, »die reinste Gaucho-Mentalität.« Talita wusste, dass sie irgendwie über sie sprachen, und so schaute sie weiter auf das Laufmädchen, das regungslos und mit offenem Mund auf seinem Stuhl saß. »Ich gäbe viel darum, sie nicht diskutieren zu hören«, dachte Talita. »Was sie auch reden, im Grunde geht es immer um mich, aber das ist es auch nicht, obschon es fast das ist.« Sie dachte, es wäre lustig, das Paket so fallen zu lassen, dass es dem Laufmädchen in den Mund fiele. Aber es machte ihr keinen Spaß. Sie spürte die andere Brücke über sich, diese hin- und hergehenden Worte, das Lachen, das vielsagende Schweigen. »Es ist wie eine Gerichtsverhandlung«, dachte Talita, »wie eine Zeremonie.« Sie erkannte Gekräpten, die bis an die nächste Ecke gelangt war und jetzt nach oben schaute. »Wer spricht dir das Urteil?«, hatte Oliveira soeben gesagt. »Aber nicht Traveler, sondern ihr«, sprachen sie das Urteil. Eine Empfindung, etwas Klebriges, wie die Sonne im Nacken oder auf den Beinen. Gleich würde sie einen Sonnenstich bekommen, vielleicht war das der Urteilsspruch. »Ich glaube nicht, dass ausgerechnet du über mich richten kannst«, hatte Manu gesagt. Aber nicht über Manu, sondern über sie wurde gerichtet. und durch sie über irgendjemand anderen, während die blöde Gekreppten den linken Arm schwenkte und ihr Zeichen machte, als ob sie es wäre, die gleich einen Sonnenstich bekäme und rettungslos verurteilt auf die Straße fiele. »Warum schaukelst du so?« sagte Traveler und hielt das Brett mit beiden Händen fest. »Du bringst es zu sehr zum Schwanken. Am Ende gehen wir noch alle zum Teufel.« »Ich bewege mich gar nicht«, sagte Talita kläglich. »Ich möchte ihm nur das Päckchen zuwerfen und wieder nach Haus.« »Du kriegst die ganze Sonne auf den Kopf, du Ärmste«, sagte Traveler. »Das ist wirklich barbarisch.« »Deine Schuld«, sagte Oliveira wütend. »Niemand in ganz Argentinien kann so einen Wirbel veranstalten wie du.« »Du teilst sie mit mir«, sagte Traveler sachlich. »Beeil dich, Talita, wirf ihm das Paket an den Kopf und er soll endlich aufhören, uns zu verarschen.« »Jetzt ist es zu spät«, sagte Talita. »Ich bin nicht mehr sicher, dass ich ins Fenster treffe.« »Ich hab's dir gesagt«, murmelte Oliveira, der selten murmelte und nur, wenn er kurz vor irgendeiner Ungeheuerlichkeit stand. »Da kommt Gekreppten, mit Paketen beladen, auf dass das Haus voll wird.« »Auf dass das Haus voll wird.« Wirf ihm den Mate hin, ganz egal wie«, sagte Traveler ungeduldig. »Mach dir nichts draus, wenn es daneben geht.« Talita neigte den Kopf und das Haar strömte ihr übers Gesicht bis an den Mund. Sie musste unausgesetzt blinzeln, weil ihr der Schweiß in die Augen lief. Ihre Zunge fühlte sich an, als ob sie voll Salz wäre und als ob Fünkchen winzige Sterne sausend an Zahnfleisch und Gaumen schießen. »Warte«, sagte Traveler. »Meinst du mich?«, fragte Oliveira. »Nein, warte, Talita, halt dich gut fest, ich will dir einen Hut hinausreichen.« »Geh nicht von dem Brett runter«, bat Talita, »ich fall sonst auf die Straße.« »Die Enzyklopädie und die Kommode halten das Brett tadellos. Rühr dich nicht vom Fleck, ich bin gleich wieder da.« Die Bretter neigten sich ein wenig mehr nach unten und Talita klammerte sich verzweifelt fest. Oliveira pfiff aus allen Kräften, wie um Traveler zurückzuhalten, aber es war schon niemand mehr am Fenster. »So ein Vieh«, sagte Oliveira. »Rühr dich nicht, halte die Luft an, es ist eine Frage auf Leben und Tod, glaub mir.« »Ist mir klar«, sagte Talita mit hauchdünner Stimme. »Er ist schon immer so gewesen. Und jetzt kommt auch noch Gekreppten die Treppe hoch. Die wird uns löchern, Madre mia. Beweg dich nicht.« »Ich beweg mich nicht«, sagte Talita, »aber es ist, als ob...« »Ja, aber kaum«, sagte Oliveira. »Rühr dich bloß nicht. Das ist das Einzige, was man tun kann.« »Jetzt haben sie das Urteil über mich gesprochen«, dachte Talita. »Ich habe keine andere Wahl, als herunterzufallen, und sie werden weitermachen mit dem Zirkus, mit dem Leben.« »Warum weinst du?«, sagte Oliveira interessiert. »Ich weine nicht«, sagte Talita. »Ich schwitze, das ist alles.« »Weißt du«, sagte Oliveira beleidigt, »ich bin ganz bestimmt ein dummer Kerl, aber Tränen habe ich doch nie mit Schweiß verwechselt. Das ist was völlig anderes.« »Ich weine nicht«, sagte Talita, »ich weine fast nie, ich schwöre es dir. Leute wie Gekreppten, die gerade mit ihren Paketen die Treppe raufkommt, die weinen. Ich bin wie der Schwan, der singt, wenn er stirbt. Das war auf einer Platte von Gardel.« Oliveira steckte sich eine Zigarette an. Die Bretter hatten ihr Gleichgewicht wiedergefunden. Befriedigt atmete er den Rauch ein. »Hör mal, bis dieser Idiot von Manu mit dem Hut kommt, könnten wir »Das ist wie« spielen.« »Warum nicht«, sagte Talita. »Gestern habe ich mir ein paar zurechtgelegt, damit du es weißt.« »Sehr schön. Jeder gibt sein »Das ist wie« zum Besten. Ich fange an. Ein Vorhang, der darin besteht, einen festen Körper, eine mittels elektrischer Ströme, in einer Flüssigkeit aufgelöste Metallschicht zu applizieren, ist das nicht ein antikes Schiff mit lateinischem Segel und ein paar hundert Tonnen Ladefähigkeit?« »Aber ja«, sagte Talita und warf ihr Haar zurück. »Hierhin und dorthin gehen, schweifen, dem Schlag einer Waffe ausweichen, mit Bisam parfümieren und die Zahlung des Zehnten für grünes Obst festsetzen, gleicht das nicht einem dieser pflanzlichen Säfte, die der Ernährung dienen, wie Wein, Öl und so weiter?« »Sehr gut«, stimmte Oliveira zu. »Pflanzliche Säfte wie Wein, Öl. Nie ist mir in den Sinn gekommen, dass Wein ein pflanzlicher Saft ist. Fantastisch. Aber hör dir das an. Neues ergrünen, das Feld begrünen, mit dem Haar oder der Wolle hängen bleiben, in einem Streit oder Kampf aneinander geraten, Wasser mit Königskerze oder einer anderen analogen Substanz vergiften, um die Fische zu betäuben und sie zu fischen. Ist das nicht wie der Schluss einer dramatischen Dichtung, insbesondere wenn sie traurig endet? Wie hübsch, sagte Zalita entzückt. Es ist wunderhübsch, Horacio. Du holst wirklich den letzten Saft aus dem Friedhof. Den Pflanzensaft, sagte Oliveira. Die Tür ging auf und Gekräpten trat atemringend ins Zimmer. Gekräpten hatte blond gefärbtes Haar, sprach sehr gewandt und wunderte sich längst nicht mehr über einen aufs Bett gekippten Kleiderschrank und einen auf einem Brett reitenden Mann. »Was für eine Hitze«, sagte sie und ließ die Pakete auf einen Stuhl fallen. »Das ist die schlimmste Zeit, um Einkäufe zu machen, glaub mir.« »Was machst du da, Talita? Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet immer dann einkaufen gehe, wenn andere Siesta machen.« »Schon gut«, sagte Oliveira, ohne sich umzublicken. »Jetzt bist du dran, Talita. Mir fällt keins mehr ein. Denk nach, es kann nicht sein, dass dir nichts einfällt.« »Naja, alles, weil ich zum Zahnarzt musste«, sagte Gekräpten. »Immer geben sie mir die schlimmsten Zeiten zum Plombieren.« »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich heute zum Zahnarzt musste?« »Jetzt fällt mir eins ein«, sagte Talita. »Und nun stell dir vor, was mir passiert ist«, sagte Gekräpten. »Ich komme also zum Zahnarzt in der Cage Varnes. Ich drücke auf die Klingel zum Sprechzimmer und das Mädchen macht auf. Ich sage zu ihr, guten Tag. Sie sagt zu mir, guten Tag, kommen Sie bitte rein. Ich gehe hinein und sie lässt mich in den Wartesaal. Es geht so, sagte Talita. Wer Pausbacken hat oder eine Reihe aneinandergebundener Fässer, die wie ein Floß zu einer mit Schilf bewachsenen Stelle gelenkt werden, Geschäft mit Artikeln des täglichen Bedarfs, eingerichtet zu dem Zweck, dass sich in ihm bestimmte Personen wirtschaftlicher als in den Läden eindecken können und alles zur Ekloge gehörende oder auf sie bezügliche, ist das nicht, wie wenn ein lebendes oder totes Tier galvanisiert wird? Das ist hinreißend, sagte Oliveira überwältigt. Das ist einfach phänomenal. Sie sagt zu mir, nehmen Sie bitte einen Augenblick Platz und ich setze mich hin und warte. Ich habe noch eins, sagte Oliveira. Warte, ich kriege es nicht ganz zusammen. Da saßen zwei Frauen und ein Herr mit einem Jungen. Es schien, als ob die Minuten nicht vergehen wollten, wenn ich dir sage, ich habe drei Nummern von Idilio von vorn bis hinten gelesen. Der Junge, das arme Kind, weinte und sein Vater ein Nervenbündel. Ich will nicht lügen, aber es vergingen mehr als zwei Stunden, seit ich um 2:30 ankam. Schließlich war ich an der Reihe und der Zahnarzt sagt zu mir, treten Sie ein, Signore. Und ich trete ein und er sagt, hatten Sie Beschwerden von der Füllung, die ich Ihnen letztes Mal gemacht habe? Ich sage zu ihm, nein, Herr Doktor, überhaupt keine Beschwerden. Außerdem habe ich die ganze Zeit nur auf einer Seite gekaut. Sagt er, sehr schön, so war es richtig. Setzen Sie sich, Signore. Ich setze mich hin und er sagt, machen Sie bitte den Mund auf. Er ist sehr höflich, dieser Zahnarzt. Ich hab's, sagte Oliveira. Hör gut zu, Talita. Warum drehst du dich um? Um zu sehen, ob Manu kommt. Der kommt so schnell nicht. Hör gut zu, Aktion und Wirkung einer Gegenbewegung. Oder wenn ein Ritter bei Turnieren und Lanzenstechen bewirkt, dass sein Pferd mit der Brust auf die des gegnerischen Pferdes prallt. Ist das nicht die Akme, der schwerste und angespannteste Augenblick einer Krankheit? Sehr ausgefallen, sagte Talita und dachte darüber nach. Sagt man so? Was? Ein Reiter bewirkt, dass sein Pferd mit der Brust aufprallt? Bei Turnieren ja, sagte Oliveira. Du befindest dich eben im Friedhof. Akme, sagte Talita, das ist ein sehr hübsches Wort. Schade, dass es etwas so Schlimmes bedeutet. Dieser Friedhof übrigens ist dieses Wörterbuch, was ich letztes Mal vorlas, der königlich-spanischen Akademie der Wörter, das ist dieser Friedhof, den er da betrat, die ganzen Wörter, die toten Wörter, die irgendwas bedeuten sollen. Weiter. »Bah, dasselbe hast du bei der Mortadella und so vielen anderen Wörtern«, sagte Oliveira. »Schon der Abbé Bremont hat sich damit befasst, aber da ist nichts zu machen. Die Worte sind wie wir selber, sie werden mit einem Gesicht geboren. Und nun sieh zu, was du damit anfängst. Denk an das Gesicht von Kant. Oder das von Bernardino Rivadavia, um nicht so weit zu gehen.« »Er hat mir eine Plombe aus Plastik eingesetzt«, sagte Gekräpten. »Es ist schrecklich heiß«, sagte Talita. »Manu hat gesagt, dass er mir einen Hut bringen will.« »Was wird der schon bringen?«, sagte Oliveira. »Wenn es dir recht ist, werfe ich dir das Päckchen zu und gehe wieder nach Hause«, sagte Talita. Oliveira schaute sich die Brücke an, maß das Fenster, indem er flüchtig die Arme ausbreitete und schüttelte den Kopf. »Wer weiß, ob du triffst«, sagte er. »Andererseits bricht es mir, ich weiß nicht was, dass du mir da in der eisigen Kälte sitzt. Merkst du nicht, wie sich in deinem Haar und in den Nasenhöhlen Eiszapfen bilden?« »Nein«, sagte Talita, »sind die Eiszapfen sowas wie die Akme?« »In gewisser Weise ja«, sagte Oliveira. »Es sind zwei Dinge, die sich von ihren Unterschieden her ähneln. Ein bisschen wie Manu und ich, wenn du es dir recht überlegst. Du wirst zugeben, dass der Schlamassel mit Manu daher kommt, dass wir uns zu sehr ähneln. Ja, sagte Talita, das ist bisweilen ziemlich lästig. Die Butter fließt weg, sagte Gekreppten, die sich ein Brot strich. Die Butter bei dieser Hitze, das ist ein Kampf. Darin besteht der schlimmste Unterschied, sagte Oliveira, der schlimmste der schlimmen Unterschiede. Zwei Kerle mit schwarzem Haar, zwei flotte Burschen aus Buenos Aires, mit der gleichen Verachtung für die gleichen Dinge, und du, ach ich, sagte Talita. Versuch nicht, dich da herauszuhalten, sagte Oliveira. Tatsache ist, dass du dich irgendwie an uns hängst, um die Ähnlichkeit zu erhöhen und damit den Unterschied. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich mich an euch hänge, sagte Talita. Was weißt du schon? Was kannst du wissen? Du lebst hier in deinem Zimmer, du kochst und liest die autodidaktische Enzyklopädie und abends gehst du in deinen Zirkus und dann kommt es dir vor, dass du nur da bist, wo du eben bist. Sind dir nie die Türklinken aufgefallen, die Metallknöpfe, die Glasstückchen? Ja, manchmal fallen sie mir auf. Wenn du genau hinsehen würdest, würde dir bestimmt auffallen, dass es überall, selbst da, wo man es am wenigsten erwartet, Bilder gibt, die all deine Bewegungen kopieren. Ich bin sehr empfänglich für diesen Unsinn, glaub mir. Komm, trink die Milch, sonst bildet sich eine Haut, sagte Gekreppten. Warum redet ihr immer von so ausgefallenen Dingen? Du misst mir zu viel Bedeutung zu, sagte Talita. Oh, über diese Dinge kann man nicht selbst entscheiden, sagte Oliveira. Es gibt eine ganze Ordnung von Dingen, über die man nicht selbst entscheiden kann. Und es sind immer lästige, wenn auch nicht die wichtigsten Dinge. Ich sag dir das, weil es ein großer Trost ist. Ich zum Beispiel dachte, ich will Mat trinken. Jetzt kommt dieses Weib hier und fängt an, Milchkaffee zu machen, ohne dass irgendwer sie darum gebeten hat. Ergebnis, wenn ich die Milch nicht trinke, kriegt sie eine Haut. Das ist zwar nicht wichtig, aber doch irgendwie ärgerlich. Verstehst du, was ich sagen will? Oh ja, sagte Talita und sah ihm in die Augen. Es stimmt so schon, dass du Manuse ähnlich bist. Alle beide könnt ihr so gut über Milchkaffee und Mate reden und am Ende begreift man, dass der Milchkaffee und der Mate in Wirklichkeit... Genau, sagte Oliveira, in Wirklichkeit. Ergo können wir auf das zurückkommen, was ich vorhin sagte. Der Unterschied zwischen Manu und mir ist der, dass wir beinahe gleich sind. In diesem Verhältnis ist der Unterschied wie ein bevorstehender Kataklysmus. Sind wir Freunde? Ja, natürlich, aber mich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn... Weißt du, seit wir uns kennen, und dir kann ich es sagen, weil du es weißt, tun wir nichts anderes, als uns gegenseitig verletzen. Ihm passt nicht, dass ich bin, wie ich bin. Kaum will ich ein paar Mägel gerade klopfen, macht er einen Wirbel, du hast es ja gesehen, und nebenbei zieht er dich mit hinein. Aber ihm passt nur deshalb nicht, dass ich bin, wie ich bin, weil er in Wirklichkeit bei vielem, was mir einfällt, bei vielem, was ich tue, den Eindruck hat, als schnappte ich ihm was vor der Nase weg. Bevor er es denkt, ist es schon da. Klopf, klopf, er schaut aus dem Fenster und ich bin dabei, die Nägel gerade zu machen. Talita blickte sich um und gewahrte den Schatten Travelers, der zwischen Kommode und Fenster versteckt zuhörte. Schön, du musst auch nicht übertreiben, sagte Talita. Manches, was mir nur einfällt, würde dir niemals einfallen. Zum Beispiel... Deine Milch wird kalt, jammerte Gekreppten. Soll ich sie dir noch einmal warm machen, lieber? Mach einen Pudding draus für morgen, riet Oliveira. Und du, Talita, sprich weiter. Nein, sagte Talita und seufzte. Wozu? Mir ist dermaßen heiß und ich glaube, mir wird langsam schwindelig. Sie spürte, wie die Brücke zitterte, als Traveler sich rittlings auf den Teil hinterm Fenster setzte. Er legte sich bäuchlings auf das Brett, aber nicht über den Fensterrahmen hinaus und deponierte einen Strohhut auf der Brücke. Mit Hilfe eines Staubwedels begann er, ihn Zentimeter um Zentimeter voranzuschieben. Wenn er auch nur einen Finger breit vom geraden Weg abweicht, sagte Traveler, fällt er mit Sicherheit auf die Straße. Und was für ein Aufwand, dann hinunterzugehen, um ihn zu holen. Das Beste wäre, ich ging zurück in die Wohnung, sagte Talita und warf einen Leidensblick auf Traveler. Aber vorher musst du Oliveira den Mate reichen, sagte Traveler. Das lohnt nun nicht mehr, sagte Oliveira. Oder soll sie ihn mir einfach herüberwerfen? Es ist mir egal. Talita sah die beiden abwechselnd an und rührte sich nicht. »Du bist schwer zu verstehen«, sagte Traveler. »So viel Umstände und dann stellt sich heraus, dass es dir auf einen Mate mehr oder weniger gar nicht ankommt.« »Der große Zeiger ist eins weitergerückt, mein Junge«, sagte Oliveira. »Du bewegst dich im Kontinuum von Zeit und Raum mit der Langsamkeit eines Regenwurms. Bedenke, was alles geschehen ist, seitdem du dich entschlossen hast, diesen zerknautschten Panama-Hut zu holen.« Der Mate-Zyklus ist abgeschlossen, ohne dass Mate getrunken wurde, und unterdessen hielt dir die stets getreu Gekreppten, mit kulinarischen Utensilien bewaffnet, ihren stark beachteten Einzug. Wir sind nun im Sektor Milchkaffee, da ist nichts zu machen. Das sind Argumente, sagte Traveler. Es sind keine Argumente, es sind völlig objektive Beweisführungen. Du strebst danach, dich im Kontinuum zu bewegen, wie die Physiker sagen, während ich höchst empfänglich für die sich jäh überstürzende Diskontinuität der Existenz bin. In eben diesem Augenblick bricht der Milchkaffee herein. Er setzt sich fest, er herrscht, er breitet sich aus, er wiederholt sich in Hunderttausenden von Haushalten. Die Matekannen sind gewaschen, weggestellt, eingeräumt, aus dem Dienst entlassen. Eine Milchkaffee-Zeitzone erstreckt sich nun über diesen Teil des amerikanischen Kontinents. Bedenke, was das alles voraussetzt und nach sich zieht. Pflichtgetreue Mütter, die ihre Kleinen in die gesunde Milchernährung einführen. Kinderversammlungen um den Küchentisch, über dem alles in Lächeln erstrahlt, und unten hagelt es Fußtritte und Püffe. Um diese Stunde Milchkaffee sagen, heißt Szenenwechsel, freundliches Zustreben auf den Feierabend. Aufzählen der eigenen guten Taten und derer, die man empfangen hat. Übergangssituationen, vage Vorworte auf das, was sich um 6 Uhr abends, der schrecklichen Stunde des Schlüssels im Schloss und des Wettrennens zum Bus, brutal konkretisieren wird. Zu dieser Stunde wird fast nicht geliebt. Das geschieht vorher oder nachher. Zu dieser Stunde denkt man an die Dusche, wir werden sie um 5 nehmen, und die Leute gehen die Möglichkeiten für den Abend durch. Das heißt, ob sie sich Paulina Singermann ansehen werden oder Tocco Tarantola, aber wir wissen es noch nicht genau, noch ist ja Zeit. Was hat das alles noch mit der Stunde des Martes zu tun? Ich rede nicht vom schlecht getrunkenen, nach dem Milch... Ich rede nicht vom schlecht getrunkenen, nach dem Milchkaffee runtergekippten Mate, sondern vom echten, wie ich ihn machen wollte, den man zur richtigen Zeit in der Stunde der größten Kälte trinkt. Und von diesen Dingen, glaube ich, verstehst du nicht genug. Die Schneiderin ist eine Betrügerin, sagte die Kräftin. Hast du eine Schneiderin, Talita? Nein, sagte Talita. Ich verstehe ein bisschen was vom Zuschneiden und Nähen. Daran tust du gut, meine Liebe. Nach dem Zahnarzt bin ich heute Nachmittag zur Schneiderin gegangen. Die wohnt eine Straße weiter und ich wollte einen Rock abholen, der schon vor einer Woche fertig sein sollte. Da sagt sie zu mir, ach, Signora, durch die Krankheit meiner Mutter habe ich, wie man so sagt, den Faden nicht in die Nadel gekriegt. Ich sage zu ihr, aber Signora, ich brauche meinen Rock. Sie, glauben Sie mir, es tut mir sehr leid, eine Kundin wie Sie, aber Sie müssen schon entschuldigen. Mit Entschuldigung ist da nichts getan, Signora. Sie sollten lieber die Termine einhalten und wir hätten alle was davon. Sie zu mir, wenn es Ihnen so viel ausmacht, warum gehen Sie da nicht zu einer anderen Schneiderin? Und ich zu ihr, Lust hätte ich schon, aber da ich mich nun mal mit Ihnen eingelassen habe, bleibt mir nichts weiter übrig, als zu warten, obwohl ich finde, dass es eine Ungehörigkeit ist. Das alles ist dir passiert? Fragte Oliveira. Na klar, sagte die Gräftin. Hörst du nicht, dass ich es gerade Talita erzähle? Das sind zweierlei Dinge. Fängst du wieder an. Da hast du es, sagte Oliveira zu Traveller, der ihn finster ansah. Da siehst du es, wie es ist. Jeder glaubt, er spricht von etwas, das er mit den anderen gemeinsam hat. Und so ist es nicht, klar, sagte Traveller. Eine großartige Neuigkeit. Man kann es nicht oft genug sagen. Du sagst immer alles das zweimal, was eine Strafe für irgendjemand nach sich ziehen wird. Gott hat mich über eure Stadt gesetzt, sagte Oliveira. Wenn du mir nicht das Urteil sprichst, knöpfst du dir deine Frau vor. Um euch die Sporen zu geben und euch und wach zu halten, sagte Oliveira. Die reinste Moses-Manie, andauernd steigst du vom Berg Sinai herunter. Ich mag es, sagte Oliveira, wenn die Dinge am Ende so klar wie möglich sind. Dir ist es egal, wenn gekreppt mitten im Gespräch eine absolut fantastische Geschichte von einem Zahnarzt und irgendeinem Rock einschiebt. Dir scheint nicht klar zu sein, dass solche Einbrüche, die verzeihlich sind, wenn sie schön oder wenigstens inspiriert sind, abstoßend werden, sobald sie nichts anderes bewirken, als eine Ordnung zu zerstören, eine Struktur zu sprengen. Was für Reden ich dir halte, Bruder. Horatio ist immer derselbe, sagte Gekräpten. Hören Sie nicht auf ihn, Traveller. Wir sind von einer unerträglichen Weichlichkeit, Manu. Wir lassen es unausgesetzt zu, dass die Realität uns wie Wasser durch die Finger rinnt. Haben wir sie nicht hier gehabt, beinahe vollkommen wie ein Regenbogen, der sich vom Daumen zum kleinen Finger spannt? Und was hat es uns für Mühe gemacht, sie zu erwischen, die Zeit, die das kostet, was alles man dazu leisten muss? Zack, im Radio wird verkündet, General Pisotelli habe eine Erklärung abgegeben. Kaputt, alles kaputt. Endlich geschieht etwas, denkt das Laufmädchen von unten, oder dieses Kind hier, oder vielleicht sogar du selber. Und ich, dann bilde dir nicht ein, dass ich mich für unfehlbar halte. Was weiß denn ich, wo die Wahrheit liegt? Nur, dass mir dieser Regenbogen so gefiel wie eine kleine Kröte zwischen meinen Fingern. Und heute Nachmittag Weißt du, mir scheint, dass wir ungeachtet der Kälte im Begriff waren, etwas Ernsthaftes anzufangen. Talita zum Beispiel hat diese außergewöhnliche Tat vollbracht, nicht auf die Straße zu fallen. Und du und ich, zum Teufel, man ist doch sensibel für gewisse Dinge. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe, sagte Traveler. Vielleicht ist das mit dem Regenbogen gar nicht so schlecht. Aber warum bist du so unduldsam? Leben und leben lassen, mein Freund. Jetzt, wo du genug gespielt hast, sagte Iggy Captain, komm und schieb den Kleiderschrank vom Bett weg. Merkst du es? Fragte Oliveira. Ja, sagte Traveler überzeugt. Quod erat demonstrandum, Junge. Quod erat, sagte Traveler. Und das Schlimme ist, dass wir in Wahrheit noch nicht einmal angefangen hatten. Wie? Sagte Talita und warf das Haar zurück, während sie nachschaute, ob Traveler den Hut schon genügend weit herangeschoben hatte. Du, werde nicht nervös, sagte Traveler. Dreh dich langsam um und streck die Hand aus, so. Warte, ich schieb noch ein Stückchen. Hab ich's nicht gesagt? Geschafft. Talita ergriff den Hut und stülpte ihn sich schlagartig auf den Kopf. Unten waren zwei Jungen und eine Frau hinzugekommen, die mit dem Laufmädchen sprachen und zu der Brücke heraufsahen. Jetzt werfe ich Oliveira das Päckchen rüber und dann ist Schluss, sagte Talita, die sich mit dem Hut auf dem Kopf sicherer fühlte. Haltet die Bretter gut fest, damit ich nicht noch am Ende... Werfen willst du, sagte Oliveira. Ich bin sicher, du triffst daneben. Lass sie es doch versuchen, sagte Traveler. Wenn das Päckchen runterfällt, knallt es hoffentlich auf die Birne der Gutusto, dieser alten Schleiereule. Ah, du magst sie auch nicht, sagte Oliveira. Das freut mich, denn ich kann sie nicht ausstehen. Und du, Talita? Ich würde es vorziehen, dir das Päckchen zuzuwerfen, sagte Talita. Gleich, aber ich finde, du beeilst dich zu sehr. Oliveira hat recht, sagte Traveler. Wär dumm, wenn du am Ende noch alles verdirbst, nachdem es uns solche Mühe gekostet hat. »Aber mir ist so heiß«, sagte Talita, »ich will nach Hause, Manu. So weit weg bist du doch gar nicht. Was jammerst du denn so?« »Man könnte meinen, du würdest mir aus dem Mato Grosso schreiben.« »Das sagt er wegen dem Mate«, sagte Oliveira, um die Kräften zu informieren, die den Kleiderschrank betrachtete. »Genau, weil der Mate eben da angebaut wird, in Mato Grosso, einer südlichen Provinz von Brasilien, an der Grenze zu Paraguay. Mato Grosso.« »Wollt ihr noch lange spielen?«, fragte der Gekräpten. »Nein«, sagte Oliveira, »durchaus nicht.« »Aha«, sagte Gekräpten, »ein Glück.« Talita hatte das Päckchen aus der Tasche ihres Bademantels gezogen und schwang es hin und her. Die Brücke begann zu vibrieren und Traveler und Oliveira hielten die Bretter mit ihrer ganzen Kraft. Talita, die es müde war, das Päckchen hin und her zu schwingen, ließ nun den Arm kreisen, während sie sich mit der anderen Hand aufstützte. »Mach keine Dummheiten«, sagte Oliveira, »langsamer, hörst du, langsamer.« »Da kommt es«, schrie Talita. »Langsamer, du fällst uns auf die Straße.« »Ist mir egal«, schrie Talita und ließ das Päckchen los, das mit voller Wucht ins Zimmer flog und am Kleiderschrank zersprang. »Fantastisch«, sagte Traveler, der Talita ansah, als wolle er sie kraft seines Blickes auf der Brücke halten. »Perfekt, meine Liebe. Klarer ging es nicht. Das war wirklich ein Demonstrandum.« Die Brücke kam allmählich zur Ruhe. Talita hielt sich mit beiden Händen fest und zog den Kopf ein. Oliveira sah nur noch ihren Hut und ihr Haar, das ihr wirr auf die Schultern fiel. Er hob den Blick und sah Traveler an. »Wenn du das findest«, sagte er, »auch ich glaube, dass es klarer nicht geht.« »Endlich«, dachte Talita und sah auf das Pflaster hinunter, auf den Bürgersteig. »Alles nur nicht hier zwischen den beiden Fenstern sein.« »Du kannst zweierlei tun«, sagte Traveler. »Weiter vorrücken, was leichter ist, und auf Oliveiras Seite reinklettern. Oder zurückrutschen, was schwieriger ist, und dir die Treppen und den Gang über die Straße ersparen.« »Sie soll herkommen, die Ärmste«, sagte Gekräpten. »Ihr Gesicht ist ja ganz nass vor Schweiß.« »Kinder und Narren«, sagte Oliveira. »Lass mich einen Moment ausruhen«, sagte Talita. »Ich glaube, mir ist etwas schwindlig.« Oliveira beugte sich weit aus dem Fenster und hielt ihr seinen Arm hin. Talita brauchte sich nur noch einen halben Meter vorzuarbeiten, um seine Hand ergreifen zu können. »Ein perfekter Kavalier«, sagte Traveler. »Man sieht, er hat das Anstandsbuch von Professor Maidana gelesen. Ein Graf, wie er im Buch steht. Lass dir das nicht entgehen, Talita.« »Es ist die Vereisung«, sagte Oliveira. »Ruh dich ein bisschen aus, Talita, und dann schaffst du die noch verbleibende Strecke. Hör nicht auf ihn. Es ist ja bekannt, dass man im Schnee fantasiert, bevor der letzte Schlaf kommt.« Aber Talita hatte sich langsam aufgerichtet und beförderte auf beide Hände gestützt ihr Hinterteil um 20 Zentimeter zurück. Wieder ein Abstürzen und 20 Zentimeter zurück. Oliveira, der noch immer seine Hand ausgestreckt hatte, sah aus wie der Passagier eines sich langsam vom Kai entfernenden Schiffes. Traveller breitete die Arme aus und schob die Hände unter Talitas Achselhöhlen. Da blieb sie ganz still sitzen, warf dann mit einem so heftigen Ruck den Kopf nach hinten, dass der Hut hinabsegelte auf den Bürgersteig. »Wie beim Stierkampf«, sagte Oliveira, »die Gutusso wird ihn sofort mitnehmen wollen.« Talita hatte die Augen geschlossen und ließ sich halten, vom Brett ziehen und durchs Fenster hineinbugsieren. Sie spürte Travelers Mund an ihrem Nacken, seinen heißen und schnellen Atem. »Du bist wieder da«, murmelte Traveler, »wieder da, wieder da.« »Ja«, sagte Talita und ging auf das Bett zu, »warum sollte ich nicht wiederkommen?« »Ich habe ihm das verdammte Paket zugeworfen und bin wieder da. Ich habe ihm das Paket zugeworfen und bin wieder da. Ich...« Traveler setzte sich auf den Bettrand. Er dachte an den Regenbogen zwischen den Fingern und an die Dinge, die Oliveira sich hatte einfallen lassen. Talita glitt neben ihm nieder und begann leise zu weinen. »Die Nerven«, dachte Traveler, »sie hat viel durchgemacht. Er würde ihr ein großes Wasserglas mit Zitronensaft bringen, eine Aspirin geben, ihr das Gesicht mit einer illustrierten Fächeln und sie zwingen, ein Weilchen zu schlafen. Aber vorher musste er die autodidaktische Enzyklopädie wegräumen, die Kommode zurechtrücken, das Brett hereinholen. In diesem Zimmer herrscht ein Durcheinander, dachte er, während er Talita küsste. Sobald sie zu weinen aufhörte, würde er sie bitten, ihm beim Aufräumen des Zimmers zu helfen. Er begann sie zu streicheln, ihr gut zuzureden. »Endlich, endlich«, sagte Oliveira. Er entfernte sich vom Fenster und setzte sich auf den Bettrand auf die freie Stelle, die ihm der Kleiderschrank ließ. Gekräpten war gerade damit fertig, den Tee mit einem Löffel aufzulesen. Den Mate-Tee. »Er war voller Nägel«, sagte Gekräpten. »Wie seltsam.« »Äußerst seltsam«, sagte Oliveira. »Ich glaube, ich gehe mal runter, um Talitas Hut zu holen. Du weißt ja, wie die Kinder sind.« »Gute Idee«, sagte Oliveira, während er einen Nagel aufhob und ihn zwischen den Fingern hin und her drehte. Gekräpten ging auf die Straße hinunter. Die Kinder hatten den Hut aufgehoben und diskutierten mit dem Laufmädchen und der Signora de Gutusso. »Gebt ihn mir«, sagte Gekräpten mit einem breiten Lächeln. »Er gehört der Dame von gegenüber, einer Bekannten von mir.« »Die ist allen gut bekannt, meine Beste«, sagte die Gutusso. »Was für ein Schauspiel um diese Tageszeit, und die Kinder haben alles gesehen.« »Da war nichts Schlimmes dabei«, sagte Gekräpten wenig überzeugend. »Mit den Beinen in der Luft auf diesem Brett ein schönes Beispiel für die Kinder. Sie werden es nicht gemerkt haben, aber von hier aus hat man alles sehen können, aber auch alles, sage ich Ihnen.« »Sie hatte ganz viele Haare«, sagte der Kleinste. »Da haben Sie's«, sagte die Signora de Gutusso. »Die Kinder sagen, was sie sehen, die Unschuldslämmer. Und was musste die auf ein Brett reiten, das sagen Sie mir mal. Um diese Zeit, wenn die anständigen Leute ihre Siesta halten oder ihrer Arbeit nachgehen. Würden Sie vielleicht auf ein Stück Holz steigen, Signora, wenn die Frage erlaubt ist?« »Ich nicht«, sagte Gekräpten. »Aber Talita arbeitet in einem Zirkus. Sie sind alle Artisten.« »Haben Sie eine Probe gemacht?«, fragte eines der Kinder. »In welchem Zirkus zeigen Sie diese Nummer?« »Es war keine Probe«, sagte Gekräpten. »Sie wollten nur meinem Mann etwas Mate bringen. Und da...« Die Signora de Gutusso sah das Laufmädchen an und das Laufmädchen setzte einen Finger an die Schläfe und ließ ihn kreisen. Gekräpten packte den Hut mit beiden Händen und verschwand im Hausflur. Die Kinder reihten sich auf und fingen an zu singen. Es war Musik aus dem Tango »Leichte Kavallerie«. »Sie rannten ihn von hinten um, sie steckten ihm den Knüppel in den Arsch. Der bedauernswerte Herr, der bedauernswerte Herr, rauskriegt er nicht mehr, nicht mehr. Der bedauernswerte Herr, der bedauernswerte Herr, rauskriegt er nicht mehr, nicht mehr.« Irgendwie so ist hier der abschließende Vers, dieses Kinderliedchen, und damit endet das Kapitel 41. Das handelt von Brettern, von Balken, die durch Fensteröffnungen geschoben werden und wo die Zähigkeit des Materials diskutiert wird, dieser Längsfasern, wie standhaft sind die. Das sind sehr, sehr intime, sehr bewegende Fragen hier, die ich nicht weiter analysieren kann. Also da kann ich nur sagen, ich bin gefangen genommen vom Text. Das gibt mir wirklich eine Pamperung hier im ganzen Körper, das zu lesen von Cortázar, und motiviert mich auch ganz klar weiter an meinem Werk als Schriftsteller zu arbeiten. Denn das ist wirklich, wie es bei Marlon Grün hieß, arbeiten diese Autoren, diese Esoteriker ja für die Ewigkeit. Die kümmern sich nicht um die Gegenwart, die manchmal in ihrem miefigen Zeitgeist versinkt. Aber die Klassik wird sich einfach durchsetzen und erhalten über die Jahrhunderte hinweg. Wird das literarische Werk von Borges, Wieland und Arno Schmidt, wie es bei Marlon Kuhn hieß, wird es immer wieder weiter Leser finden. Und diese Autoren wie Arno Schmidt arbeiten also für diese esoterischen Zirkel, arbeiten in ihrem eigenen Dünkel, schmoren im eigenen Saft und bekümmern sich nicht darum, was ein anderer darüber denken könnte, über die Struktur dieses Romans, der etwas fragmentarisch ist, dieses Kapitels, das etwas surreal ist. Und nein, das interessiert den Autor hier nicht. Und auch mich nicht, sondern ganz klar, kann ich dann nur sagen, ja, Wahnsinn, dieser Mathe. Wir sind jetzt in der Zeitzone des Kaffees mit Milch. Der Zyklus des Mate wurde beendet, ohne dass Mate getrunken wurde. So auch ich habe nicht mehr zum Matebecher gegriffen, nachdem ich vorher die Pause machte und eine Zigarette rauchte. Was ich sonst nicht mache, ich rauche sonst gar keinen Tabak mehr. Früher rauchte ich vor allem auf Reisen, da wird es dann gerne mal langweilig, in Griechenland und so weiter. In Südamerika, da habe ich immer mal gern geraucht. Dieser griechische Tabak ist übrigens exzellent, den habe ich immer noch. Aber ja. Aber sonst habe ich das Rauchen von purem Tabak eigentlich aufgegeben. Jetzt gerade hat es mich nun mal wieder gelüstet. Klar, das sind immer wieder diese Vorbilder aus dem kulturellen Raum. Erst da, wo man es so aufschnappt, da denkt man auch selber wieder dran, dass man das selbst machen könnte. Aber muss ja klar feststellen, das hat mir nicht so gut getan, kann es nicht empfehlen. So wie Hans Jessen sagt im Aufwachen-Podcast, ja, bezüglich des Rauchens, fangt schnell damit an und hört schnell wieder auf. Ja, das mal ausprobieren, diese galante, diese elegante Geste des Rauchens ist doch ganz schön. Aber man kann es ausprobieren und dann einfach schnell wieder aufhören, wenn man klar wird, das bringt einem auch nicht so viel. Das ist, also, was soll das sein? Dann lieber zu meinem Matebecher greifen. Und so kann ich es nur sagen, hier auch Hans Jessen loben für seine Alltagstipps, für seine Weisheiten. Wenn, ja, wenn es nicht um diese politischen Fragen geht, da sage ich ganz klar, könnt ihr auch auf ihn oder auf das Alter vertrauen, auf die Weisheit des Alters. Und ja, ganz klar. Aber viel mehr will kann ich hier nicht sagen. Also ich bin gesetzt, ich bin gesättigt und vielleicht kann man noch ein Liedchen spielen, aber wozu denn? Vielleicht nur noch die Letra, die Lyrics von diesem Lied vorlesen, das ich spielte vor ein paar Folgen. Ja, Chaves Corazón del Pueblo. Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayudas, se hará crecer. Also, ja, wir können der Welt helfen. Die Geschichte in einer Sekunde ändern. Wenn du hilfst, dann wird etwas wachsen. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Dein Herz ist gut. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Está de moda hacer el bien. Ja, du bist ein Anführer des Lebens. Die Welt zu ändern heißt Fröhlichkeit, heißt Freude. Es ist in Mode, das Gute zu tun. Ja, sehr wichtig. Man wird ja wohl noch die Welt retten dürfen. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Yo no soy Dios para decirte qué hacer. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Ich bin nicht Gott, um dir zu sagen, was du zu tun hast. Ich weiß nur, dass wir zusammen siegen werden. Y vamos a salvar al mundo. Und wir werden die Welt retten. Chorus. Vive tu vida, dale alegría.
Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más barreras al sentimiento. Chávez, corazón del pueblo. Vive tu vida, dale alegría. No pongas pero sigue al mundo entero. No pongas pero sigue el mundo, al mundo entero. Si viviremos, si venceremos. Chávez, corazón del pueblo. Genau. Leb dein Leben, gib ihm Freude. Hör genau zu, was es dir sagt. Keine Mauern mehr gegen das Gefühl. Chávez, Herz des Volkes. Leb dein Leben, gib ihm Freude. Leg nicht, aber folge der ganzen Welt. Verstehe ich nicht ganz, egal. Ja, wir werden leben und wir werden siegen. Chávez, Herz des Volkes. Activate. Tú sabes que nosotros somos lo que te gustamos y te ponemos a bailar. Aktivier dich. Du weißt, dass wir das sind, was dir gefällt, dass wir dir gefallen und dass wir dich zum Tanzen bringen. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con Chávez de corazón. Sí, yo quiero un mundo sin pobreza, que de al amor como bandera, te juro que te hará crecer. Ja, ich will eine Welt ohne Armut, welche die Liebe zur Flagge macht. Ich schwör dir, ich werde dich wachsen lassen. Dein Herz ist gut, dein Herz ist gut. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Ja, ich will eine Welt ohne Wunden, ich will mein Leben nutzen, immer das Gute tun. Dein Herz ist gut. Ich bin nicht Gott, um dir zu sagen, was du zu tun hast. Ich weiß nur, zusammen werden wir siegen und wir werden die Welt verändern. Leb dein Leben, gib ihm Freude, hör gut zu, was es dir sagt. Keine Mauern mehr gegen das Gefühl. Chávez, Herz des Volkes. Gut, dann wiederholt es sich hier so, glaube ich. Das ist sehr bewegend hier, dieses Lied, und das wollte ich hier nochmal einschieben, nochmal klar ausführen. Auch Cortázar war ein politischer Autor, der einen Aufenthalt in Kuba hatte, und das hat ihn so extrem beeindruckt, als er dort 2 Monate war und von dort aus nach Paris weiterreiste, irgendwann um 1960 rum oder Ende der 50er. Und ja, das hat ihn so beeindruckt, sagte er, dass er da sah, was es bedeutet, dass ein Volk sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, dass es also diese Aufgabe für alle lateinamerikanischen Völker ist, selbst was zu machen, sich nicht mehr beherrschen zu lassen, sondern ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und die Widersprüche, die daraus erwachsen, und die Herausforderung, das ist etwas Unglaubliches, sagt er, was ihn so mitgenommen hat, dass er, nachdem er in Kuba war und dann nach Paris zurückkehrte, erstmal 2 Monate abgeschlossen, einsam leben musste, gar keine Freunde gesehen hat, sondern einfach nur darüber nachdenken musste, was er dort erlebt und gesehen hat in Kuba und was das bedeutet für die anderen südamerikanischen Länder. Wie kann man dem folgen? Aber dazu kam es dann ja nicht. Viele faschistische Militärdiktaturen, die USA, haben wieder schön gepampert, schön eingegriffen. Und ja, die pampern eben schön ihre Faschisten, damit sie die Sozialisten immer wieder besiegen und niederwerfen. Und deshalb sind wir also heute die Sozialisten im 21. Jahrhundert ein bisschen stinkig, ein bisschen sauer, sagen, nee, das kann ja wohl nicht sein, dass hier unsere Brüder im Geiste, die anderen Sozialisten, hier zu Tausenden ermordet, verschleppt, umgebracht werden. Also da will ich nicht mehr mitgehen, da will ich auch nicht mehr diskutieren. Da will ich einfach hier jetzt den Stalinismus einführen und da auch sagen, ja, komm, ist mir auch egal, was der dann für schlimme Folgen wieder haben wird, aber dieses System hier ernsthaft noch zu rechtfertigen, da will ich mich nicht mehr damit aufhalten, das auch nur wahrzunehmen oder zu kritisieren, dass man da daran etwas Gutes finden könnte. Aber wir können ja doch was Gutes finden, zumindest in der Kunst, in die Kunstwelt kann man sich noch flüchten und sich die und sich das also auf der Zunge zergehen lassen, was Cortázar uns hier liefert. Das ist ja unpolitisch. Nicht jeder Mensch muss politisch sein, nur die allerwenigsten sind da berufen. Und das sage ich euch ganz klar. Aber jeder Mensch ist eben Teil dieses sozialen Spiels. und wie es da so schön beschrieben wird zwischen diesen vier Leuten, Horacio, Gekrepten, Talita und Manu, wir alle sind eine Kette von Lebewesen. Das war so extrem bewegend letztes Mal in meinen Anfangsworten über mein Theorem, was ambivalent war, weil es nicht lustig war, sondern sehr ernst war. Über ein lächerliches Thema eigentlich, aber sehr ernst war, wo ich sagte, wir alle sitzen da so im Kreis um den Tisch und wir alle sind in der gleichen Situation. Jeder Mensch hat diese Grundbedürfnisse oder ja, auch wenn es keine erstmal die basischen Bedürfnisse sind, klar, aber darüber hinaus noch was anderes, noch ein Exzess, dieses Sexuelle ist nicht nur einfach so ein stilles Bedürfnis, was man so befriedigen könnte, sondern wie dein Buch, diese Talita, erregt einfach die Aufmerksamkeit von Horacio, vielleicht einfach, weil sie die Frau seines Freundes ist und das etwas Verbotenes ist und was da so glitzert, was einfach wie ein Schmuckstück, wie eine Perle ist, die ihn in seinen Bann schlägt. Und er sagt, ja, er ist so gleich mit Manu, sie sind sich so ähnlich. Und das ist ganz, ganz klar, dass Talita noch die Ähnlichkeit steigert, weil sie beide für sie schwärmen und ihr verfallen sind. Und das ist ein Problem, die Differenz und die Unterschiede. Aber wir alle sind eine Kette von Lebewesen und müssen diese Erkenntnis in politische Strukturen gießen. Und ja, das ist eigentlich logisch, ist eigentlich recht simpel zu begreifen. Dass uns der Liberalismus nicht weiterhilft, der einfach sagt, es ist alles frei, ist alles liberal, wir lassen dem den Lauf, was sowieso schon die gesellschaftlichen Kräfte sind, die stark sind, die lassen wir auch stark. Vielleicht kann ich da nur noch kurz Marx vorlesen. Oder ja, jetzt fühle ich mich doch wieder ganz kräftig. Vielleicht mache ich hier noch weiter bis 4 Stunden 20 und so weiter. Ja, ich bin männlich heute. Ich bin so drauf, Leute. Also freiheitliche Grundlage des Staates. Hier bei Marx. Ja, lesen wir doch da rein in seine Kritik des Bogota-Programms, was ich schon in Folge 67 vorgelesen hatte. Hier jetzt der Schlussteil Nummer 5, Kapitel 5. Freiheitliche Grundlage des Staats. Zunächst nach, zweitens erstrebt die Deutsche Arbeiterpartei den freien Staat. Freier Staat? Was ist das? Genau, er kritisiert hier also das Programm der SPD, der Deutschen Arbeiterpartei. Und so kommt man zur richtigen Theorie, wie Malon Grund schrieb, durch die Auseinandersetzung mit den falschen linken Theorien kam Marx zur richtigen Theorie. Also hier sich eben mit denen auseinandersetzen, wo es überhaupt noch Sinn hat, sie zu kritisieren. Nicht die Rechten, nicht die Bürgerlichen, weil was soll das? Ja, die sind halt davon überzeugt, dass das Richtige ist. Die heutige Höhe der Zivilisation, okay, ist doch normal, ist doch legitim für sie. Aber die sich für links halten, für revolutionär, da müssen wir schon mal genauer hinschauen, was die dann so verlautbaren lassen. Freier Staat, was ist das? Es ist keineswegs Zweck der Arbeiter, die den beschränkten Untertanenverstand losgeworden, den Staat frei zu machen. Im Deutschen Reich ist der Staat fast so frei als in Russland. Die Freiheit besteht darin, den Staat aus einem der Gesellschaft übergeordneten in ein ihr durchaus untergeordnetes Organ zu verwandeln. Und auch heute sind die Staatsformen freier oder unfreier im Maß, worin sie die Freiheit des Staats beschränken. Freiheit sagt es ein Maß, inwieweit wird die Freiheit des Staats beschränkt. Die Deutsche Arbeiterpartei. Also der freiste Staat ist der die Freiheit des Staats am meisten beschränkt, sagt er, etwas paradox, aber durchaus richtig, denn der Staat stellt sich ja diesen brachialen gesellschaftlichen Zwängen entgegen, also dass der Reichste einfach der mächtigste ist und wo der Staat sich entwickeln kann und stärker werden kann, da wird das also ein unfreierer Staat sein, weil der Staat sehr mächtig, sehr frei ist in seinen Handlungen gegenüber den Bourgeoisen, denen also Grenzen aufzeigen kann. So verstehe ich das hier. Und der freiste Staat ist derjenige, der die Freiheit des Staates beschränkt. Da ist der Staat ganz schwach und setzt sich das ist nur so ein Mäntelchen, das nur das bemäntelt, die eigentliche Herrschaft der Kapitalistenklasse. So wie also in Russland, klar, die Herrschaft des Zars, des Feudalregimes, da einfach seine absolute Macht durchschlägt und in der russischen Bourgeoisie oder in Deutschland, sagt er, ist fast auf dem Level der Freiheit wie Russland, obwohl es da natürlich schon ein bisschen weiter ist, nicht mehr die Feudalordnung, sondern schon das Deutsche Reich. Gab es zu diesem Zeitpunkt, als dieser Text erschien, war das ja 1875, genau. Weiter im Text. Die Deutsche Arbeiterpartei, wenigstens wenn sie das Programm zu dem ihrigen macht, zeigt, wie ihr die sozialistischen Ideen nicht einmal hauttief sitzen, indem sie statt die bestehende Gesellschaft, und das gilt von jeder künftigen, als Grundlage des bestehenden Staats oder künftigen für künftige Gesellschaft zu behandeln, den Staat vielmehr als ein selbstständiges Wesen behandelt, das seine eigenen geistigen, sittlichen, freiheitlichen Grundlagen besitzt. Und nun gar der wüste Missbrauch, den das Programm mit den Worten heutiger Staat, heutige Gesellschaft treibt, und den noch wüsteren Missverstand, den es über den Staat anrichtet, an den es seine Forderungen richtet. Die heutige Gesellschaft ist die kapitalistische Gesellschaft, die in allen Kulturländern existiert, mehr oder weniger frei von mittelalterlichem Besitz, von mittelalterlichem Beisatz, mehr oder weniger durch die besondere geschichtliche Entwicklung jedes Landes modifiziert, mehr oder weniger entwickelt. Dagegen der heutige Staat wechselt mit der Landesgrenze. Er ist ein anderer im Preußisch-Deutschen Reich als in der Schweiz, ein anderer in England als in den Vereinigten Staaten. Der heutige Staat ist also eine Fiktion. Jedoch haben die verschiedenen Staaten der verschiedenen Kulturländer trotz ihrer bunten Formverschiedenheit alle das gemeint, dass sie auf dem Boden der modernen bürgerlichen Gesellschaft stehen, nur einer mehr oder minder kapitalistisch entwickelten. Sie haben daher auch gewisse wesentliche Charaktere gemein. In diesem Sinn kann man von heutigem Staatswesen sprechen, im Gegensatz zur Zukunft, worin seine jetzige Wurzel, die bürgerliche Gesellschaft, abgestorben ist. Es fragt sich dann, welche Umwandlung wird das Staatswesen in einer kommunistischen Gesellschaft untergehen? In anderen Worten, welche gesellschaftliche Funktionen bleiben dort übrig, die jetzigen Staatsfunktionen analog sind? Diese Frage ist nur wissenschaftlich zu beantworten, und man kommt dem Problem durch tausendfache Zusammensetzung des Wortes Volk mit dem Wort Staat auch nicht um einen Flohsprung näher. Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andere. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Das Programm nun hat es weder mit letzterer zu tun, noch mit dem zukünftigen Staatswesen der kommunistischen Gesellschaft. Seine politischen Forderungen enthalten nichts außer der aller Welt bekannten demokratischen Litanei. Allgemeines Wahlrecht, direkte Gesetzgebung, Volksrecht, Volkswehr etc. Sie sind bloß das Echo der bürgerlichen Volkspartei, des Friedens- und Freiheitsbundes. Es sind lauter Forderungen, die, soweit nicht in fantastischer Vorstellung übertrieben, bereits realisiert sind. Nur liegt der Staat, dem sie angehören, nicht innerhalb der deutschen Reichsgrenze, sondern in der Schweiz, den Vereinigten Staaten etc. Diese Sorte Zukunftsstaat ist heutiger Staat, obgleich außerhalb des Rahmens des Deutschen Reichs existierend. Ja, er differenziert also, die Gesellschaft ist dieser eigentliche Unterbau, der auf der ganzen Welt gleich ist, oder ja, man ist noch in verschiedenen Entwicklungsstaaten, die bürgerliche Gesellschaft ist aber überall, mehr oder weniger hat sich halt der Kapitalismus da schon entwickelt, aber der Staat wechselt ja je nach Landesgrenze, und das, was sich die SPD hier ausmalt, als tolle Utopie, sagt er, ist eigentlich das gleiche wie die Bürgerlichen, da man strebt einen Staat an, aber der ist schon realisiert, halt nicht in Deutschland, in der Schweiz, da war man ein bisschen weiter in diesen demokratischen Grundtugenden etc., allgemeines Wahlrecht, damals im Deutschen Reich gab es ja noch dieses Ständewahlrecht, irgendwie ganz merkwürdig, dass nicht jede Stimme gleich viel zählte, aber ja, sagt Marx, das sind jetzt keine weltbewegenden Forderungen hier, sondern das ist sehr handsam, was die Sozialisten ja eigentlich fordern. Aber man hat eins vergessen. Da die Deutsche Arbeiterpartei ausdrücklich erklärt, sich innerhalb des heutigen nationalen Staats, also ihres Staats des Preußisch-Deutschen Reichs, zu bewegen. Ihre Forderungen wären ja sonst auch großteils sinnlos, da man nur fordert, was man noch nicht hat. So durfte sie die Hauptsache nicht vergessen, nämlich dass alle jene schönen Sächelchen auf die Anerkennung der sogenannten Volkssouveränität beruhen, dass sie daher nur in einer demokratischen Republik am Platze sind. Da man nicht den Mut hat und weislich, denn die Verhältnisse gebieten Vorsicht, die demokratische Republik zu verlangen, wie es die französischen Arbeiterprogramme unter Louis-Philippe und unter Louis-Napoleon taten, so hätte man auch nicht zu der weder ehrlichen noch würdigen Finte flüchten sollen, Dinge, die nur in einer demokratischen Republik Sinn haben, von einem Staat zu verlangen, der nichts anderes als ein mit parlamentarischen Formen verbrämter, mit feudalem Beisatz vermischter und zugleich schon von der Bourgeoisie beeinflusster, bürokratisch gezimmerter, polizeilich gehüteter Militärdespotismus ist und diesem Staat obendrein noch zu beteuern, dass man ihm dergleichen mit gesetzlichen Mitteln aufdringen zu können wähnt. Selbst die vulgäre Demokratie, die in der demokratischen Republik das tausendjährige Reich sieht und keine Ahnung davon hat, dass gerade in dieser letzten Staatsform der bürgerlichen Gesellschaft der Klassenkampf definitiv auszufechten ist, selbst sie steht noch berghoch über solcher Art Demokratentum innerhalb der Grenzen des polizeilich Erlaubten und logisch Unerlaubten. Dass man in der Tat unter Staat die Regierungsmaschine versteht oder den Staat, soweit er einen durch Teilung der Arbeit von der Gesellschaft besonderten eigenen Organismus bildet, zeigen schon die Worte. Die Deutsche Arbeiterpartei verlangt als wirtschaftliche Grundlage des Staats eine einzige progressive Einkommenssteuer etc. Die Steuern sind die wirtschaftliche Grundlage der Regierungsmaschinerie und von sonst nichts. In dem in der Schweiz existierenden Zukunftsstaat ist diese Forderung ziemlich erfüllt. Einkommenssteuer setzt die verschiedenen Einkommensquellen der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen voraus, also die kapitalistische Gesellschaft. Es ist also nichts Auffälliges, dass die Financial Reformers von Liverpool, Bourgeois mit Gladstones Bruder an der Spitze, dieselbe Forderung stellen wie das Programm. Erstens, die Deutsche Arbeiterpartei verlangt als geistige und sittliche Grundlage des Staates allgemeine und gleiche Volkserziehung durch den Staat, allgemeine Schulpflicht, unentgeltlichen Unterricht. Gleiche Volkserziehung? Was bildet man sich unter diesen Worten ein? Glaubt man, dass in der heutigen Gesellschaft, und man hat nur mit der zu tun, die Erziehung für alle Klassen gleich sein kann? Oder verlangt man, dass auch die höheren Klassen zwangsweise auf das Modikum Erziehung der Volksschule reduziert werden sollen, das allein mit den ökonomischen Verhältnissen nicht nur der Lohnarbeiter, sondern auch der Bauern verträglich ist? Allgemeine Schulpflicht, unentgeltlicher Unterricht. Die erste existiert selbst in Deutschland, das zweite in der Schweiz und den Vereinigten Staaten für Volksschulen. Wenn in einigen Staaten der letzteren auch höhere Unterrichtsanstalten unentgeltlich sind, so heißt das faktisch nur, den höheren Klassen ihre Erziehungskosten aus dem allgemeinen Steuersäckel bestreiten. Nebenbei gilt dasselbe von der unter Artikel 5 verlangten unentgeltlichen Rechtspflege. Die Kriminaljustiz ist überall unentgeltlich zu haben. Die Ziviljustiz dreht sich fast nur um Eigentumskonflikte, berührt also fast nur die besitzenden Klassen. Sollen sie auf Kosten des Volkssäckels ihre Prozesse führen? Der Paragraph über die Schulen hätte wenigstens technische Schulen, theoretische und praktische, in Verbindung mit der Volksschule verlangen sollen. Ganz verwerflich ist eine Volkserziehung durch den Staat. Durch ein allgemeines Gesetz die Mittel der Volksschulen bestimmen, die Qualifizierung des Lehrerpersonals, die Unterrichtszweige etc. und, wie es in den Vereinigten Staaten geschieht, durch Staatsinspektoren die Erfüllung dieser gesetzlichen Vorschriften überwachen, ist etwas ganz anderes, als den Staat zum Volkserzieher zu ernennen. Vielmehr sind Regierung und Kirche gleichmäßig von jedem Einfluss auf die Schule auszuschließen. Im preußisch-deutschen Reich nun gar, und man helfe sich nicht mit der faulen Ausflucht, dass man von einem Zukunftsstaat spricht, wir haben gesehen, welche Bewandtnis es damit hat, bedarf umgekehrt der Staat einer sehr rauen Erziehung durch das Volk. Doch das ganze Programm, trotz alles demokratischen Geklingels, ist durch und durch vom Untertanenglauben der Lassalleschen Sekte an den Staat verpestet. Oder, was nicht besser, vom demokratischen Wunderglauben. Oder vielmehr ist es ein Kompromiss zwischen diesen zwei Sorten. Dem Sozialismus gleichfernen Wunderglauben. Freiheit der Wissenschaft lautet ein Paragraph der preußischen Verfassung. Warum also hier? Gewissensfreiheit wollte man zu dieser Zeit des Kulturkampfes dem Liberalismus seine alten Stichworte zu Gemüte führen. So konnte es doch nur in dieser Form geschehen. Jeder muss seine religiöse wie seine leibliche Notdurft verrichten können, ohne dass die Polizei ihre Nase hineinsteckt. Aber die Arbeiterpartei musste doch bei dieser Gelegenheit ihr Bewusstsein darüber aussprechen, dass die bürgerliche Gewissensfreiheit nichts ist außer der Duldung aller möglichen Sorten religiöser Gewissensfreiheit und dass sie vielmehr die Gewissen vom religiösen Spuk zu befreien strebt. Man beliebt aber das bürgerliche Niveau nicht zu überschreiten. Genau, eigentlich Gewissensfreiheit wäre auch die Freiheit, Marxist zu sein oder diese Umwälzung der Gesellschaft zu fordern und sagen, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, hier Teil dieses gesellschaftlichen Zusammenhangs zu sein und zur Arbeit zu gehen und so weiter, wenn es auf einem Unrecht basiert, diese ganze Staat einfach eine Verbrechermaschinerie ist, durch das sich dieses Unrecht perpetuiert. Ich bin jetzt zu Ende gelangt, denn der nun im Programm folgende Anhang bildet keinen charakteristischen Bestandteil desselben. Ich habe mich daher hier ganz kurz zu fassen. Normalarbeitstag. Die Arbeiterpartei keines anderen Landes hat sich auf solch unbestimmte Forderungen beschränkt, sondern stets die Länge des Arbeitstags fixiert, die sie unter den gegebenen Umständen für normal hält. Beschränkung der Frauen und Verbot der Kinderarbeit. Die Normierung des Arbeitstags muss die Beschränkung der Frauenarbeit schon einschließen, soweit sie sich auf Dauer, Pausen etc. des Arbeitstags bezieht. Sonst kann sie nur Ausschluss der Frauenarbeit aus Arbeitszweigen bedeuten, die speziell gesundheitswidrig für den weiblichen Körper oder die für das weibliche Geschlecht sittenwidrig sind. Meinte man das, so musste es gesagt werden. Verbot der Kinderarbeit. Hier war absolut nötig, die Altersgrenze anzugeben. Allgemeines Verbot der Kinderarbeit ist unverträglich mit der Existenz der großen Industrie und daher leerer frommer Wunsch. Durchführung desselben, wenn möglich, wäre reaktionär. Dabei strenger Regelung der Arbeitszeit nach den verschiedenen Altersstufen und sonstigen Vorsichtsmaßregeln zum Schutz der Kinder, frühzeitige Verbindung produktiver Arbeit mit Unterricht eines der mächtigsten Umwandlungsmittel der heutigen Gesellschaft ist. Staatliche Überwachung der Fabrik-, Werkstatt- und Hausindustrie. Gegenüber dem preußisch-deutschen Staat war bestimmt zu verlangen, dass die Inspektoren nur gerichtlich absetzbar sind, dass jeder Arbeiter sie wegen Pflichtverletzungen den Gerichten denunzieren kann, dass sie dem ärztlichen Stand angehören müssen. Und nun, nächste Forderung, Regelung der Gefängnisarbeit. Kleinliche Forderung in einem allgemeinen Arbeiterprogramm. Jedenfalls musste man klar aussprechen, dass man aus Konkurrenzneid die gemeinen Verbrecher nicht wie Vieh behandelt wissen und ihnen namentlich ihr einziges Besserungsmittel, produktive Arbeit, nicht abschneiden will. Das war doch das Geringste, was man von Sozialisten erwarten durfte. Es war zu sagen, was man unter wirksamem Haftgesetz versteht. Nebenbei bemerkt, hat man beim Normalarbeitstag den Teil der Fabrikgesetzgebung übersehen, der Gesundheitsmaßregeln und Schutzmittel gegen Gefahr etc. betrifft. Das Haftgesetz tritt erst in Wirkung, sobald diese Vorschriften verletzt werden. Kurz, auch dieser Anhang zeichnet sich durch schlottrige Redaktion aus. Dixi et salvavi animam meam. Ich habe gesprochen und meine Seele gerettet. Und so auch ich, Leute, hab hier gesprochen und mich gerettet, aber muss mich jetzt verabschieden. Bin K.O., bin erschöpft und ja, das muss man jetzt in die heutige Zeit übersetzen. Ist schon eine Weile her mit Marx, aber ganz richtig, was er da alles sagt. Immer wieder diese Reformisten-Strömung, diese weichen Strömungen driften da ab, wollen sich einfach zufrieden geben mit diesem Staat und sagen, ja komm, also ja, was willst du machen? Man muss halt mal realistisch sein, wir als Arbeiter wollen doch auch niemanden auf die Füße treten und so weiter. Und mit diesen Worten kann man natürlich nicht einverstanden sein, sondern wir müssen auf die Füße treten. Der Staat bedarf einer rauen Erziehung durch das Volk. Ja. Ja. Gut, durch die Volksmassen werden wir diesen Staat erziehen. Und diese bürokratischen Monstrum also beibringen, was hier das Volk, was die Sitten und Gepflogenheiten des Volkes sind. manches ein bisschen veraltet. Klar, bei Marx sittenwidrige Arbeit für die Frauen, ja okay, vielleicht schon gewisse Bereiche, wo man das heute noch unterschreiben würde, aber generell ist wichtig hier die Gleichsetzung, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und gut, was könnte heute ein sittenwidriger Job sein? Klar, auch diese Sicherheitskontrollen an den Flughäfen, da immer wieder wird man nur von Männern kontrolliert als Mann oder als Frau von anderen Frauen, da der Körper abgetastet wird. Und gut, ich glaube, damit habe ich hier ein gutes Schlusswort gefunden. Wir alle sind die Kette von Lebewesen, tragen diese Bedürfnisse in uns, die kleine und die große Notdurft zu verrichten. Die kleine Notdurft, die mit der Nahrungsaufnahme und Ausscheidung von Verdauungsprodukten zu tun hat, und die große Notdurft, die vielleicht mit dem sexuellen Akt zu tun hat oder dem Phantasma, das sich da aufbaut. Phantasma des ganz großen Genießens, des Mehrgewinns, der da liegen soll, diese besondere, bewunderte Person in einer Beziehung endlich so lieben zu dürfen und sie körperlich umfassen zu können und auch geistig ihr seine Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit zukommen zu lassen. Und mit diesem Wort muss ich mich zügeln und für heute endgültig Schluss machen und sagen, ja, ich bin Simon, ich bin auch nicht mehr als der, ich bin auch nur wie jeder andere hier, Kette, wie jedes andere Individuum. Aber da langsam wird sich eine Welle aufschaukeln aus diesem Individuum, diese Macht, wie es in dem Chavez-Lied heißt, Juntos vamos a vencer, zusammen werden wir siegen. Und so tun sich die Proletarier zusammen. Und damit bis zum nächsten Mal bei Tischlein, deck dich.